Ausgesetzte Kinder, uralte Blaxploitation-Klassiker und Der Zorn der Götter. Plus Das Glück der Gewinne und Traute Zweisamkeit. Das alles und mehr heute hier bei Kino Plus. Just the two of us. Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Kino Plus. Heute in ganz, ganz schmaler Besetzung und wahrscheinlich in der kürzesten Laufzeit aller bisherigen Folgen.
Ist doch egal, kann auch mal sein.
Kann auch sein, aber ich glaube nicht wirklich
dran. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich denke, die ganze Zeit, noch eine Stunde wollen wir noch machen.
Stunde! Ich denke mal, eine Stunde sollte es heute werden. Vielleicht werden wir ein bisschen länger, vielleicht werden wir aber auch ein bisschen kürzer, wer weiß.
Ich weiß es nicht.
Wer weiß. Andi und ich sitzen heute hier, weil wir eigentlich heute gar nicht hier sitzen sollten. Ja, also ich muss sagen, das Filmangebot war heute nicht so besonders attraktiv, dass ich sage, ah, hier müssen wir richtig eine reguläre Sendung auf die Beine stellen. Zumal, und das ist ja das Ding, wir hatten am Sonntag den Oscars, der ging natürlich dann von Sonntag auf Montag, das war schon so ein bisschen Zeit, das hat auch schon wieder den ganzen Montag eigentlich so ein bisschen ruiniert, was die Planung angeht. Und dann haben wir morgen ja noch Filmfights. Tino, Florentin und Eddie werden sich in Filmfights duellieren und ich muss versuchen, ein salomonisches Urteil über ihre Argumentation zu fällen.
Sehr schön.
Es wird eine schwierige Aufgabe. Ich bin ein bisschen nervös, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ach du, am Ende höre ich mir einfach alles an.
Natürlich.
Und entscheide aus dem Bauch raus.
Ich wollte sagen, du bist da, um Spaß zu haben. Das darfst du nicht vergessen.
Das ist wahr, aber ich möchte natürlich auch fair gegenüber allen Beteiligten sein.
Aber hast du, apropos fair, hast mitbekommen, dass Letterboxd ja so einen eigenen YouTube-Kanal hat und dass sie da mit ganz wenigen Zuschauern teilweise Regisseure fragen, die besonderen Bezug zu Letterboxd haben oder deren Filme zum Beispiel von den Letterboxd-Usern ganz viel geguckt werden und die lesen dann.
Ja, ich habe Jim Cummings hat jetzt Kritiken vorgelesen.
Ich weiß gar nicht, ob es das war. Auf jeden Fall Tinos war dabei und Ich habe es gleich Tino geschrieben, aber ich wusste nicht mehr, ob er jetzt wieder auf Twitter ist oder nicht mehr. Und dann habe ich ihn nochmal so geschrieben und er wusste es auch noch nicht. Wie cool ist das denn?
Ey, Hammer. Hammer.
Ich hoffe. This is German, but I think I understand, you know?
Ja, aber da verstehe ich dann auch nicht, ob die, ich meine, die müssen doch auch so Sachen, also so Übersetzungssoftware kennen oder irgendwelche.
Ich weiß nicht, Tools. Ich meine, vergiss nie, das ist eigentlich so ein Liebhaberprojekt. Damals, als wir damit anfingen,
War
das ja nur, ich glaube, Neuseeland oder was?
Neuseeland, meine ich, ja.
Genau. Haben die es einfach gemacht, so von Filmfans zu Filmfans, weil es sowas halt in der Form noch nicht gab. Ich glaube, Miles hat mich damals aufmerksam gemacht,
wow. Ja, 2014 muss das gewesen sein. Ja,
kann gut sein.
2014. Ja. Das ist schon echt.
Nee. Ich glaube, ich habe das noch länger. Ich glaube, mein erster Eintrag war, als ich aus Holland wiederkam.
Von Prometheus.
Prometheus, glaube ich. Oder sortiert er das um? Ja, ist egal. Auf jeden Fall war das schön zu sehen, dass Tinos Mini-Review dann plötzlich vom Regisseur vorgelesen
wurde. Ja, finde ich auch gut. Also ich hoffe, irgendwann wird es mal einen Regisseur geben, der es auch mit einer meiner Reviews schafft.
Ja, mit Deutschen wird das ein bisschen schwierig, ne?
Gut, aber wie gesagt, mittlerweile gibt es ja genug Programme oder Seiten oder Softwares, in denen man einfach so einen ganzen Text da eingeben kann und dann übersetzen die einen so. Ne?
Ja, das gibt's ja schon seit 20 Jahren.
Ja eben, aber das meine ich. Also
aber eine smarte Implementierung bei Letterboxd wäre natürlich cool. Aber wie willst du Humor, wie willst du Sarkasmus, wie willst du Anspielungen vernünftig übersetzen, automatisiert, ne?
Ja, ich finde, mittlerweile sind die Programme auf einem guten Stand, um das auch aufzugreifen oder in entsprechende Redewendungen umzusetzen. Ja,
vielleicht.
Also, meiner Ansicht nach. Ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, ob das bei jedem Gag zutrifft, aber ich würde sagen, also so das, was ich bisher gesehen habe, ist schon akkurat.
Grundsätzlich ist natürlich voll recht. Also wir leben in einer Zeit, wo das einfach selbstverständlich sein müsste, aber wir dürfen nicht vergessen, das ist immer noch ein vermutlich relativ kleines Projekt von ein paar Leuten, die jetzt nicht damit Geld nehmen, machen wollen.
Oder und selbst wenn der Regisseur dann versucht, das auf Deutsch vorzulesen, kann auch
lustig. Ja, natürlich.
Ja, genauso natürlich. Lustig, wie wir dann irgendwie, sag ich mal, englische Namen oder englische Texte vortragen.
Weißt du, was Tino geschrieben hatte? Das war nur ein Satz. Von diesem Regisseur werden wir in Zukunft noch mehr hören.
Ja,
das bin ich mir sicher.
Es ist nur ein bisschen schade, dass gerade sein Beta-Test so ein bisschen untergegangen ist. Hast du von dem mitbekommen?
Ich habe nur gehört, dass die Kritiken nicht so, oder dass die Zuschauer nicht so ganz happy damit waren. Aber ich kenne ohnehin nicht so viel von ihm, muss ich sagen.
Ja, also.
Wie viele hat er jetzt gemacht? Drei?
Ich habe jetzt den Thunder Road gesehen, ich habe den Wolf of Snow Hollow gesehen und den Beta-Test habe ich zu Hause, den habe ich aber noch nicht geschafft.
Dann gucken wir uns.
Und da habe ich aber auch schon Positives gehört.
Ja, doch?
Ja.
Was denn? Okay. Müssen wir uns mal angucken.
Ist halt die Sache. Muss man wahrscheinlich dann auch mit der entsprechenden Haltung drangehen, beziehungsweise, wenn man natürlich jetzt schon andere Filme von Jim Cummings kennt, dann weiß man natürlich so ein bisschen, wie sein Humor ist und wie so seine Figuren sind und wie er, sag ich mal, auch so ein bisschen Offbeat erzählt. Und wenn man sich darauf gefasst macht, dann ist es vielleicht was für jemanden oder beziehungsweise kann einem gefallen. Wenn man damit so gar keine Berührungspunkte hat, kann ich natürlich auch verstehen, dass das dann schwer fällt, sich vielleicht da in diese Welt fallen zu lassen oder sich da
genauso wie
einzutauchen.
Wer ist der Regisseur von Red Rocket noch?
Sean Baker.
Der hat doch auch diese anderen zwei, drei Filme in der ähnlichen Form davor gemacht.
Naja, der hat diesen Tangerine gemacht, der hat Florida Project gemacht.
Genau, Florida Project, die Häuser neben dem Disney World.
Genau.
Da musst du auch, also es hilft auch, wenn du diesen Stil verstehst.
Ja.
Von ihm, weißt du? Und dann ist auch Red Rocket ein ganz anderer Film.
Genau.
Wenn du weißt, worauf du dich einlässt. Ich wusste zum Beispiel nicht, du hattest mir Broken geschickt.
Broker.
Ich wusste nichts. Ich dachte wieder, geil, lass mich mal überraschen. Hab mir dann die ersten 10 Minuten angeguckt. Da wird irgendwie ein Baby in der Babyklappe abgegeben, alles dran zum Matschen. Ich so, nee, das kann ich mir nicht angucken. Und dann habe ich erst heute Morgen gelesen, dass es verdammt nochmal der Regisseur ist, der Koreaner von
Shoplifters.
Und davor?
Oh, was hat der Koreaner da gemacht? Ich kenne nicht alle seine komplette Biografie.
Ach, ist nicht der Film der Oscar-Gewinner von ihm gewesen? Deshalb habe ich das verwechselt.
Nee, der Hauptdarsteller ist aus Parasite.
Okay, das ist auch. Du meinst den, der auch bei The Host den Hauptdarsteller spielt, den
genau, der Bruder. Song Kang-ho.
Alles klar, dann habe ich das verwechselt.
Und Koreeda ist der Regisseur, also Hirokazu Koreeda. Koreeda, ja. Und was hat der gemacht? Der hat diesen tollen Like Father, Like Son gemacht, den es jetzt auch gerade bei Mubi gibt. Mubi. Mhm. Und der hat halt diesen Shoplifters gemacht, den ich sehr mag.
Okay.
Und deswegen war ich auch sehr gespannt auf Broker. Aber über den werden wir gleich.
Ja, alles.
Ja. Vorher. Einmal kurz.
Ja.
Was hast du ansonsten zuletzt gesehen?
Ich habe gestern Mando gesehen. Hast du jetzt gesehen?
Ich hab's gesehen.
Und? War es so, wie ich dir gesagt habe? Dass du dich darüber freuen wirst, dass, aber nicht über etwas, was du erwarten würdest?
Also wenn du damit meinst...
Den Mittelteil meine ich.
Wäre okay. Wenn du damit meinst, dass es mich erfreuen würde, dass diese Folge doch sehr stark an Andor erinnert, aufgrund eben des Systems, was jetzt in dieser Folge gezeigt wird, wie es halt mit Leuten, die damals zum Imperium gehört haben und jetzt halt eben zur neuen Republik gehören, wie die halt wieder eingegliedert werden, dann muss ich sagen, ja, da war auch, ey, das war...
Ich fand das super spannend.
Das war vor allem...
Super gefühlvoll und spannend.
Es war vor allem ein krasser... Also weißt du, du siehst das ja. Du siehst ja, wie dieser Doktor, ich weiß nicht, wie er heißt.
Pershing?
Pershing, genau, der heißt Pershing. Ja. Wie Pershing halt...
Sehr subtil.
Ja. Wie Pershing halt versucht, jetzt, sag ich mal, in der neuen Republik anzukommen, sich einzugliedern, sich anzupassen, irgendwie seinen Platz zu finden, seinen Teil, seinen Beitrag zu leisten. Und natürlich, aber auch durch seine Leidenschaft, ich würde jetzt mal sagen Leidenschaft, ne? Also diese Forschung.
Im doppelten Sinne, Leidenschaft, aber auch Leidenschaft wegen seiner Mutter.
Genau.
Leiden, das ist was Leidenschaft.
Ja, aber es ist halt nun mal sein Antrieb, sein Benzin, sein Wesen, sich der Forschung irgendwie hinzugeben.
Seine Begeisterung.
Dafür setzt er sich ein und er möchte diese Begeisterung jetzt eben halt auch für das Gute einsetzen und wird meiner Ansicht nach richtig fies auf die.
Du weißt die ganze Zeit, ich find's toll. Ich wusste nicht, wohin die Reise geht damit. Ich wusste nicht, sind die beide vielleicht.
Ja, ich hab sie noch irgendwie als.
Sie habe ich, aber ich dachte, ja, aber die ist echt, die spielt eigentlich ganz nett, aber dann sind immer so komische Blicke, wenn sie nicht beobachtet wird, dann denkst du, irgendwas ist da im Argen. Also mich hat das auch ziemlich an Andor erinnert, aber im Positiven.
Ja, ja.
Und ich hatte auch wieder das Gefühl, wir hatten, glaube ich, letzte Folge gesagt, die erste Folge, diese Nummer 1 aus der Staffel, war so ein bisschen Best-of. Und jetzt habe ich das
schon viel konzentrierter.
Und aber jetzt
die dritte auch.
Die dritte habe ich noch mehr das Gefühl gehabt, das, was mich bei Ender so ein bisschen irritiert hat, ich mochte das ja auch, endlich mal eine seriöse, eine ruhige, eine glaubwürdige, eine ungrelle Art zu erzählen und eine Geschichte in Star Wars, im Universum von Star Wars zu erzählen. Das hat mir sehr gefallen. Aber mir fehlten tatsächlich ein bisschen die Highlights, die vielleicht so ein paar Action-Beats, die es gebraucht hätte, um es noch mal ein bisschen.
Aber hast du es komplett geguckt?
Endor?
Ja, ja,
ja.
Ja, ja, aber ich meine.
Ja, oder ich meine, das dauert immer 3 Folgen, bis dann was Großes passiert. So. Und in diesem Fall denkst du so, okay, es fängt an mit der größten Effekt-Verfolgungsjagd, die es vermutlich beim Mando bisher gegeben hat.
Du meinst mit den Taijäger?
Ja.
Ja.
Diese ganze Sequenz, die auch aus dem Nichts kommt und die wahrscheinlich auch ein Setup für, ob es vielleicht Thrawn ist oder doch Moff Gideon, weil der ist ja entkommen. Der ist ja nicht vor Gericht gelandet, haben sie ja in der Folge gesagt. Das finde ich alles sehr, hat mir alles sehr gefallen, muss ich sagen.
Ja,
also diese Mischung aus, jetzt kriegen wir so mega Action-Momente in Mando und auf einmal, Moment. Aber jetzt sind wir auf Coruscant, sehen Coruscant aus Blickwinkeln und mit den Augen eines jemanden, wie wir es noch nie gesehen haben, dieses Bewundernde, so wie wir als Otto Normalverbraucher Coruscant beobachten würden, wenn wir das erste Mal da wären, ne? Wenn man da mit dem Zug durch die Gegend fährt und hochguckt und runterguckt. Also auch diese Idee mit dem Berggipfel da, der einzige natürliche Teil des ganzen Planeten und so. Fand ich sehr schön. Und ich wusste nicht, wohin die Reise geht und war deswegen auch positiv am Ende dieser Episode innerhalb der Geschichte. Fand ich das sehr überraschend. Bin auch gespannt, wohin das führt. Also wahrscheinlich versuchen sie, ein paar Lücken zu schließen.
Es wird mit dem Klonen, ich hoffe, ja, es wird wahrscheinlich so ein bisschen auf Episode 9 einmischen.
Natürlich,
so.
Natürlich.
Kann ich mir gut vorstellen. Finde ich ein bisschen schade, aber naja, was soll's. Kann man nichts machen. Ich muss nur sagen, ich fand's ein bisschen mit der Brechstange, weil das hat so ein bisschen das Gefühl, und da macht sich, glaube ich, dann auch bemerkbar, oder der Einfluss von Dave Filoni bemerkbar, das hatte für mich schon einen gewissen Clone Wars Charakter, wie jetzt auf einmal ein Bruch in dieser einen Folge ist und dann geht's um was ganz anderes. Mhm. Vor allem diese Dame, ich weiß nicht, wie ihr Name ist.
Elia Kane.
Also die kurzhaarige Dame, die vom Imperium.
Ja.
Wie hat man die denn wahrgenommen? Hast du die mal großartig vorher wahrgenommen?
Die war nur die rechte Hand von Moff Gideon, glaube ich.
Ja, genau. Und ich habe die gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt.
Ich habe die nur vom Blick her. Ich so, die war mal irgendwie Empire. So.
Genau.
Das weiß ich auch noch.
Und plötzlich steht die dann oder kriegt die eine erhöhte Aufmerksamkeit und es wirkte halt ein bisschen erzählerisch wie in so Clone Wars.
Ja. Okay, wie gesagt, ich bin in Clone Wars nie reingekommen. Ich habe mir einige zusammenhängende Geschichten mal angeguckt, gerade wegen dem Mädel.
Ahsoka.
Was echt coole Folgen waren, aber ich komme halt nicht mit dem Look klar und mit den Bewegungen, mit der Physik der
Figur. Ja, ja,
das ist einfach, das kann ich nicht. Aber ich mochte das trotzdem, wie das hier gemacht wurde. Und ich finde es auch, dass du könntest das Gleiche sagen auch über ihn, über den Professor, über den Forscher. Den haben wir in 2 Folgen mal kurz gesehen.
Genau.
Aber ich finde es gut, dass sie sowas auch wieder rausholen. Und zwar nicht, weil sie gemerkt haben, oh, wir blicken mal zurück. Die ist gut angekommen, der ist gut angekommen. Die bringen wir jetzt zurück. So haben sie es nicht gemacht, weißt du? Bei der Schrotthändlerin, wollte ich gerade sagen, die Raumschiffe repariert.
Ja.
Wie heißt sie?
Ali?
Naja, bei der hast du das Gefühl, ja, die ist da, um Leute abzuholen und die kommt gut an. Die repräsentiert so ein bisschen auch noch die 80er Jahre und so. Sieht halt ein bisschen aus wie Ripley und hat Humor. Da verstehe ich, dass sie die halt immer wieder hervorkramen.
Sie ist ja vor allem halt auch sein Q, ne? Also oder sein
Stichwortgeber?
Nee, nicht Stichwortgeber halt so, ne? Der Ausrüster, der Repariere und was weiß ich.
Also, ohne sie hätte er seinen Jäger nicht.
Genau, Amy Sedaris.
Amy Sedaris, genau. Und deswegen fand ich das überraschend, weil sie es ziemlich sicher nicht deswegen gemacht haben. Sondern einfach sagen, vielleicht war das sogar die schon ursprünglich in der ersten Staffel die Idee, dass man so ein bisschen in so eine gewisse Richtung arbeitet. Aber es fühlt sich schon an wie ein Neustart oder wie eine neue Etappe dieser Geschichte, weil es auch so viel um Religion jetzt geht, ne, in Verbindung mit den Mandalorianern.
Ja, also
die Ehre.
Ich finde halt, es hat so ein bisschen, du hattest sehr oft immer dieses Aufgabe der Woche oder Aufgabe des
Tages. Ziemlich offensichtlich wie in so einem Spiel.
Genau. Oder halt eben wie in der Kinderserie, wo es pro Woche halt um eine bestimmte Situation geht. Und Das war bei Clone Wars meiner Ansicht nach auch so. Ich meine, es fällt mir jetzt natürlich ein bisschen schwer, das zu beurteilen im Nachhinein, weil ich mit meinem Sohn die chronologische Reihenfolge schaue, also nicht die Reihenfolge, wie sie halt erschienen ist.
Ach du Scheiße, es gibt von Clone Wars auch noch eine Chrono-Reihenfolge.
Ja, es gibt eine chronologische Reihenfolge, wo du halt dann halt zum Beispiel unter anderem, du fängst mit dem Film an und machst dann aber direkt mit Staffel 3 irgendwie weiter und kommst dann erst auf Staffel 1 zurück und so. Mhm. Also kann man sich auf Disney.com kann man sich das anschauen, die chronologische Reihenfolge. Und ich gucke mir die, also die Reihenfolge, wie man sich das anschauen sollte, und ich gucke die halt mit meinem Sohn. Und da fällt mir halt schon auf, dass am Anfang halt schon es immer nur darum ging, pro Folge eine gewisse Aufgabe zu lösen. Und dann wurden natürlich gewisse Figuren mal hier und da ein bisschen näher vorgestellt oder haben ein bisschen mehr bekommen. Und dann plötzlich sind die dann Teil einer gesamten Folge. Und du merkst auf einmal, okay, jetzt wird's komplexer. Und bei Mando finde ich das ähnlich. Du hattest sehr viele, ich muss das und das erledigen, bevor ich das und das machen kann, Folgen. Mhm. Und jetzt plötzlich gewinnt das Ganze eine Komplexität, die, wenn ich mal im Namen von kritischen Zuschauern sprechen darf, ein bisschen wie aus der Pistole geschossen kommt. Also ein bisschen urplötzlich kommt. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich sage nur, dass es mir so aufgefallen ist, dass wir plötzlich uns auf zwei Figuren konzentrieren, die halt vorher gar nicht so eine Rolle gespielt haben. Hätte man die vorher ein bisschen mehr oder öfter implementiert, dann würde diese Serie wahrscheinlich eine Komplexität erzeugen, die andere Serien schon haben und die im besten Fall dann so wie die Anfänge von Game of Thrones sind. So, ne? Und ich könnte mir jetzt aber vorstellen, gerade jetzt durch diese letzte Folge, dass wir mehrere parallele Handlungen dann in nächster Zeit verfolgen. Nämlich eben, wie du sagst, er versucht dieses Klonen nochmal voranzubringen oder irgendwie auf dieses Klonen nochmal irgendwie
ein Thema zu machen. Falls er sich überhaupt erinnern kann.
Genau, falls er sich überhaupt noch erinnern kann. Aber irgendwas muss da ja sein, weil sie dreht das ja nicht umsonst.
Ich habe nicht verstanden, waren dann die Rebellen, das waren dann auch getarnte Imperiale oder was? Oder First Order Leute?
Nee, ich glaube, sie ist eine getarnte First Order oder
Ja, genau.
Ja. Und sie lässt die Rebellen glauben, auf ihrer Seite zu sein.
Okay, ja, aber ich verstehe da nicht, warum sie ihn in die Falle gelockt hat. Ja, um ihn dann so zu quälen. Also es ist.
Naja, ich würde sagen, um zum einen ihn gefügig zu machen, zum anderen halt sein Wissen, seine Klontechnik, seine Klonerrungenschaften irgendwie zu nutzen, um vielleicht den Imperator dann zu klonen.
Ja, das wird sein, ja.
Und B halt, um so ein bisschen ihn natürlich dann auch klein zu machen und irgendwie gefügig zu machen. So.
Aber dann müsste er, ich meine, der kommt da völlig mit verkohltem Hirn da wieder aus der Operation.
Ja, und jetzt stell dir vor, dir erzählt plötzlich jemand, der dich eigentlich reingelegt hat, ich habe dich da herausgeholt.
Mhm. Weißt du? Ja, vielleicht kann das sein.
Ja, und dann auf der anderen Seite, was ich aber halt auch echt spannend fand, ist halt jetzt so ein bisschen das Verhalten von Bo-Katan, die plötzlich, die glaube ich gerafft hat, dass hier eine ganz gute neue Chance sich offenbart hat.
Ja, man weiß nicht, ob sie zweigleisig spielt, ne?
Also
ja,
ob
sie sich da auch wirklich aufgenommen gefühlt hat nachher bei den Mandalorianern.
Das muss sie ja neuen.
Das muss sie ja. Oder ob sie das als Chance sieht. Ja,
genau, ich würde sagen,
neue Gefährten um sich zu scharen. Mal gucken.
Ich würde sagen, sie sieht das als Chance, jetzt wieder ihren Herrschaftsanspruch zu stärken. Sie hat in diesen Seen gebadet. Ja, nachdem sie ja schon ihren Helm abgezogen hat, nachdem sie nie so treu dieser Religion gefolgt ist. Mhm. Sie hat in dem See gebadet, sie hat ihren Helm seitdem aufgelassen, ja, und ist jetzt da. Sie ist jetzt bei denen, die eigentlich ihrer Meinung nach Fanatiker waren oder Fundamentalisten,
ja.
Ist sie jetzt plötzlich akzeptiert. Sie weiß auch noch, dass Mando den Darksaber hat, die Führungsinsignie schlechthin
ist. Aber er kann ihn nicht tragen, ne? Er ist zu schwer.
Er kann nicht so richtig damit kämpfen, weil er halt irgendwie immer versucht, das mit zu viel Anstrengung zu machen. Aber wer den Darksaber trägt, beziehungsweise kann die Mandalorianer anführen so. Sie weiß, dass da unten dieses Vieh ist.
Ja, das hat sie ja auch bewusst nicht verraten, ne?
Nee.
Hat sie nicht ausgesprochen.
Hat sie nicht ausgesprochen.
Und hat Mando auch nicht gesehen.
Nee, hat Mando auch nicht gesehen. Mhm. Und mit diesem Vieh, ja, nehmen wir an, sie besiegt es oder sie zähmt es.
Nee, sie wird das reiten müssen.
Oder sie reitet es, ja, also domestizieren oder umbringen, eins von beiden, plus Darksaber. Bo-Katan ist wieder an der Spitze.
Big Macke is back.
Ja. Mhm. Wobei ich ja hoffe, dass Mando das Vieh zähmen wird und sich dann halt.
Er hat zumindest mehr Erfahrung damit.
Ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er derjenige ist, der das Vieh halt letztendlich, sag ich mal, in seine Schranken weist oder irgendwie domestiziert oder sonst irgendwas.
Nein, er ist der mit dem Vieh und hat deswegen eigentlich Anspruch, aber sie hat zu dem Zeitpunkt aus irgendeinem Grund den Säbel. Dann heißt es, wer ist denn
das? Ja, den Säbel, die Führungsansprüche kannst du mit dem Säbel nur geltend machen, wenn du ihn im Kampf erworben hast.
Also das muss war sie das entweder, Problem in der letzten Stunde.
Genau, entweder muss sie halt gegen Mando kämpfen oder sie hat irgendeinen anderen Trick im Ärmel, den ich noch nicht so genau weiß.
Ja, also ich bin auf jeden Fall, ja, ab jetzt bin ich, vorher habe ich mich bei Folge 1 und 2 habe ich gedacht, so, oh, vielleicht gibt's wieder schöne Momente und tolle Bilder und
einen schönen Sound.
Und jetzt bin ich geschichtlich interessiert. Jetzt denke ich so, oh, mal gucken, was sie daraus machen.
Wie fandst du den die Wiedereinführung von R5?
Erst habe ich gedacht, muss das sein? Aber ich bin heimlicher R5-Fan. Ich habe den auch selber zu Hause als großes Modell. Und ich finde es aber, ich fand es sehr angenehm, das heißt angenehm, ist auch naheliegend, aber ihn zu so einem Feigling-Roboter zu machen. So, das ist halt so, der soll natürlich so ein bisschen C3PO in modern sein. Und weil man weiß, wir alle lieben R2, lieben auch alle R5. Und diese Kombination macht es aus. Ich fand es ein bisschen plump, aber es hat mich nach einer Weile doch positiv gestimmt, was zu meiner eigenen Überraschung.
Es gibt ja gewisse Randgeschichten, die R5 ja nochmal eine deutlich größere Rolle
zuschreiben. Ja, ich weiß, dass er das gefaked hat mit dem defekten Motivator, damit R2 zu Luke kommt, weil er das insgeheim alles supportet.
Genau.
Was also man auch sonst noch alles da rein...
Dass R5 schon mitverantwortlich dafür ist, dass Luke die Galaxie retten konnte.
Ja. Wenn du willst, kannst du jeder Figur irgendeine wichtige... Signifikanz zuschreiben im Nachhinein.
Ja, aber ich muss sagen, so auch qualitativ, so inszenatorisch. So,
und es sah mega aus.
Schon
echt auch die beiden ersten Folgen sahen super aus, fand ich.
Ja,
richtig
ja,
schön.
Wie richtig gesagt, schön. Bis auf die Cosplay-Party in der Höhle, aber ja. Also es ist jetzt auch nichts, was mich großartig stört, wirklich nicht so. Und
nein.
Ich bin jetzt mal gespannt, was sie mit diesen Story-Elementen, die sie jetzt eingeführt haben, was sie daraus machen. Ob das jetzt ein bisschen komplexer und ein bisschen, ja, nicht ganz so einfach alles wird und nicht ganz so schwarz-weiß alles wird, oder ob das jetzt nur mal so eine Phase war und das wird erst wieder gegen Ende aufgehen.
Fände ich schwach.
Ja, fände ich auch schwach.
Also ich meine, natürlich wollen wir Mando sehen. Natürlich ist es komisch, immer nur so die Hälfte von ihm zu sehen. Ich meine, wir sehen ihn ohnehin gefühlt relativ wenig. Aber von mir aus gerne eine richtig schöne Geschichte. Würde mich freuen.
Ja.
Ich habe auch noch Darkstar geguckt.
Von Carpenter,
ne? Alter, ey. Ganz ehrlich, ich will nur eine Sache dazu sagen. Ich habe den lange nicht gesehen. Ich habe den früher so in meiner Jugend hin und wieder mal gesehen. Und ich fand ihn immer in erster Linie seltsam. Also ich fand ihn gut, aber irgendwie seltsam. Ich konnte nicht erklären, warum. Dann über die Jahre habe ich verstanden, oh, das sieht ja alles richtig billig aus. Ach so, das ist ein Studentenfilm. Ach so, das war ein Studentenkurzfilm. Da haben sie nochmal $10,000 bekommen und dann nochmal 10.000. Dann haben sie ein paar Szenen noch nachgedreht. Ich glaube, die ganze Geschichte mit dem Alien ist ja alles nachgedreht.
Mit dem Ball.
Und das ist fast der beste Part im ganzen Film. Und ich meine, ohne, wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir kein Alien bekommen, ist klar, also Alien-Film bekommen. Und jetzt habe ich mir den nochmal unter der Voraussetzung angeguckt, so, okay, das ist, ich weiß nicht, 74 oder so, ja, glaube ich, ja. 74, das ist Carpenter als Student, das ist Dan O'Bannon,
ja.
Dan O'Bannon als Student, und die drehen einfach mal los und bauen sich ein paar Sets und so. Und das Tolle ist, und das wollte ich eigentlich nur sagen, du siehst jede Sekunde, wie billig das ist. Das ist nichts hundertprozentig überzeugend. Das ist inspirierend, aber. Weil du guckst drauf und denkst so, guck mal, die hatten keine Möglichkeiten, die hatten kein Geld. Und es ist nicht so, dass du auf diesen Film guckst und so, dafür ist der aber gar nicht so schlecht. Sondern der funktioniert gerade in dieser Atmosphäre unfassbar gut. Ich habe den mir eigentlich nur aus Neugier geguckt, um zu gucken, mal gucken, wie schlimm ist der eigentlich mittlerweile. Und dann gucke ich den, dann merke ich so nach 30 Minuten, also am Anfang brauchst du ein bisschen eine Zeit, weil diese Langeweile-Phase ist auch wirklich langweilig für den Zuschauer, aber so soll es halt auch sein. Sobald es dann losgeht mit dem Alien und mit den Bomben und so, bist du voll drin. Das finde ich total faszinierend. Es ist auch eine Frage der Musik, dieser minimalistischen, typischen Billo, James Carpenter, Synthomusik. aber ich kann nur sagen, liebe Leute, wenn ihr Inspiration und Motivation dafür braucht, einen eigenen Film zu drehen, guckt euch einfach mal Darkstar an, werdet euch darüber bewusst, dass die kein Pfennig Geld hatten, dass das Studenten waren, dass sie das einfach gefühlt in ihrem eigenen Keller gedreht haben. akzeptier das und guck mal, wie wirkungsvoll der Film ist.
Ja.
Sowohl bei diesem peinlichen Alien, wir reden über einen verdammten Beachball hier.
Ja, also wirklich, ja? Es ist ein Gummiball.
Aber ich meine, die Krallen sind schon ein bisschen eklig. wenn er ihn dann nachher am Kopf packt.
Allein wie der über den Boden dotzt.
Und du denkst,
der ist gut geschnitten, ey.
Ja.
Der ist gut geschnitten. Das ist schwer, sowas zu schneiden. Und ich glaube, Dan O'Brien hat den auch geschnitten, ne?
Hat er den geschnitten?
Ja, ich glaube schon.
Also, wahnsinnig inspirierend, motivierend und faszinierend, diesen Film sich heutzutage nochmal anzugucken.
Ja.
Also, ich war sehr überrascht, wie gut der funktioniert, auch das Ende. Und, was ich ganz vergessen hatte, weißt du, was mein Highlight immer in diesem Film war?
Nein.
Der gefrorene Kapitän im Keller.
Mir ist so kalt. Mir ist so kalt.
Du hast recht, er ist tatsächlich von Dan O'Bannon geschnitten worden.
Ja, und der ist gut geschnitten.
Erst recht, wenn du ein Student bist und irgendwie, ich weiß nicht, wie der Alter da war, Anfang 20 oder so.
Special Effects hat er auch mitgearbeitet.
Ja, das kommt alles von ihm.
Geschrieben hat er.
Ja.
Ja. Und ich meine, und was das Schöne ist, wenn ihr dann den Darkstar geguckt habt oder geguckt haben
solltet. Ist auf archive.org übrigens.
Archive.
Keine Ausrede von irgendjemandem, ist auf archive.org.
Ja. Und dann aber nochmal zu sehen, dass im Jahr 2021 zwei Filmemacher aus Deutschland, sag ich mal, ihr eigenen Darkstyle machen mit Das letzte Land, den wir hier auch hatten. Hast du den mal gesehen inzwischen?
Hilf mir auf die Sprünge.
Das war dieser Film in dem Raumschiff, wo die zwei Jungs dieses Raumschiff finden auf so einem total unwirtlichen und verwüsteten Planeten und dann steigen sie da ein und kriegen die Kiste zum Laufen und starten einfach ins
Nee, da weiß ich gar nichts von.
Nee, den haben wir bei uns im Shop angeboten.
Ach was.
Den haben zwei Jungs gedreht und es ist auch nur zwei, den haben mehr Leute gedreht, aber den haben sich zwei Jungs erdacht und haben das in ihrem Keller gedreht.
Super. Sehr schön.
Und wir verkaufen den mittlerweile auch bei uns im Shop, hatten wir den so ein bisschen. 2019.
Auf DSLR gedreht dann wahrscheinlich?
Das weiß ich gar nicht.
2019 genau. War noch da, war das noch die Zeit? Obwohl, nee.
Und der ist ein bisschen lang, aber wie gesagt, auch da. Echt alles überzeugend in Szene gesetzt.
Mir hat ein Typ auch einen eigenen Kurzfilm geschickt. Mich gebeten, den mal zu bewerten. Und ich hab den noch nicht ganz durchgeguckt, aber das ist im Grunde genommen so ein bisschen wie Neon Demon. Also es ist ganz offensichtlich inspiriert davon. Hat er dich auch angeschrieben?
Ich glaube, er hat mich auch angeschrieben. Ich hab's noch nicht geschafft.
Ja, ich habe nämlich erst die Hälfte geguckt, aber das ist halt auch genauso. Oh Gott, wie hieß noch der Regisseur?
Reffen?
Das ist halt alles Reffen. Also dieser Herr ist offensichtlich Reffen-Fanboy in irgendeiner Form, ob das jetzt visuell, stilistisch oder inhaltlich ist. Und ich so, das ist sehr sympathisch. Also auch so ganz endlos lange, ruhige Shots, oberstylisch mit den berühmten Reffenfarben mittlerweile, muss man sagen, so ein bisschen wie da die Ecke. Grün und pink. und ich will auch noch mal sagen, sorry, ich habe noch nicht zu Ende geguckt, aber ich gucke mir das gerne an. Ich find's toll, dass es Leute gibt, die sowas machen.
Ich muss mich viel mehr entschuldigen. Ich habe es noch gar nicht geschafft, aber ich habe deine Nachricht gesehen und ich werde auch noch reingucken. Also, es ist halt einfach, man muss nach und nach.
Ja,
nach dem anderen.
Ja, ich bin jetzt auch leid. Da. Daniel hat früher immer gesagt so, ich sag, guck dir den an. Ja, ich hab so viel nachzuholen. Ich hab doch so viel auf der Liste. Ich so, oh mein Gott, guck doch einfach mal. Und jetzt ist es bei mir mittlerweile auch so.
Siehste?
Ah.
Siehste. Und dann kommen noch die Oscars dazu.
War das nicht ein schöner Abend?
Ey, warte mal kurz.
Ja.
Ja, gut. Doch, nee. Also, ist abgehakt, ne? Das, was du jetzt zuletzt gesehen. Darkstar und Mando.
Ja, müssen auch Zeit machen.
Ja, ich meine, es wird schon, das ist, das mit der kürzesten Folge muss ich jetzt schon wieder zurücknehmen.
Wieso ist erst eine Stunde um?
Naja, ne. Halbe Stunde. Aber wir sind noch nicht mal bei dem Thema, was wir eigentlich jetzt direkt zu Beginn besprechen wollten. Nämlich die Oscars. Oscars 95?
Eine 95. Oscar-Verleihung.
Ach so.
Hat mich aber auch häufig.
Hat mich jetzt irgendwie ein bisschen irritiert. Wir haben noch 2023. Ja, es war ein echt schöner und auch schneller Abend. Also schnell vorübergehender Abend.
Ja, das finde ich interessant. Fand ich auch interessant. Ich habe es erst Dienstag mir angucken können, aber ich habe es, wie gesagt, Sonntag nicht geschafft, weil ich habe irgendwann gemerkt, oh Gott, ich werde immer müder und das Laune ging immer mehr in den Keller. Und ich hatte gehofft, dass ich das Momentum durchhalten kann bis nachts. Und dann habe ich es mir Dienstag angeguckt und es war einfach nur breites Gegrinse. Und das, obwohl ich fand, dass Jimmy Kimmel ein bisschen verkrampft und ein bisschen schnell so das alles durchgegangen ist. Ich fand seine Gags auch nicht so besonders toll, größtenteils.
Also, ich fand ein paar Gags, fand ich schon,
ja,
musste ich schon
deswegen,
lachen.
Deswegen sage ich größtenteils.
Aber also ich so richtig ein Ausfall fand ich jetzt nur diese Nummer mit Malala. Das hätte ich einfach nicht gemacht. Also was willst du mit der, also ja, ich verstehe, dass du jemanden, der eigentlich gar nichts mit dem Zeug zu tun hat, dass du da natürlich einen Gag draus generierst, wenn du sie mit etwas konfrontierst, wovon die wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung hat.
Hilf mir mal.
Eine Friedensaktivistin, die saß im Publikum, er stand im Publikum und hat dann erst irgendjemand anderen gefragt und dann, glaube ich, sie. Und dann kam noch dieser Cocaine-Bär da.
Ach so, wo sie so unsicher war.
Genau.
Ja, mein Gott, aber das gehört doch dazu. Das weißt du, wenn du da sitzt, dass da irgendein Spruch kommen kann. Oder wahrscheinlich sind die meisten auch vorbereitet, habe ich immer das Gefühl.
Ja, ich glaube auch, dass die meisten vorbereitet sind. Ich hätte es halt mit ihr nicht gemacht. Es hat nicht irgendwie geknallt.
Aber das war nicht Greta, wer war denn das?
Malala.
Ach, die Inderin.
Die Inderin.
Die mit der verätzten Haut damals. Hat die nicht damals irgendwie Säure ins Gesicht bekommen oder sowas?
Boah, das kann ich nicht sagen.
Ja, dann muss also...
Wie gesagt, also
du bist auch vielleicht ein bisschen Feingefühl sollte.
Genau, den Gag mit ihr oder die Gags mit ihr, die hätte ich einfach weggelassen. So, und dann wäre es eigentlich auch absolut alles meiner Ansicht nach ja entweder ein bisschen lower oder aber halt in Ordnung gewesen.
Was denkst du denn? Da gab es doch einmal diesen Rundumschlag, wo Kimmel irgendwie sagt, ja, und wir haben, ich glaube, da geht es darum, wenn jemand hier jetzt die Bühne stürmen will, dann habe ich hier diverse Leute, die mir helfen. Und dann zählt er so ein paar Leute auf, unter anderem auch Spielberg und so. Und dann landet er bei Spider-Man und dann zeigen sie Andrew Garfield und Garfield so, ja, so, weil alle natürlich den anderen Spider-Man erwarten so. Und da habe ich mich gefragt, war der so spontan oder haben die das im Vorfeld denen gesagt, dass sie kurz einblenden und dass sie schon mal ein bisschen vorbereitet sind und zumindest eine souveräne Reaktion geben
können? Ich glaube, im amerikanischen Showbiz
ist alles geplant.
Ist mittlerweile nicht mehr wirklich viel Platz für Spontanität oder beziehungsweise für solche Gags aus dem Nichts raus. Ich denke schon, dass die meisten Leute informiert sind, dass irgendwas zu ihrer Person gesagt wird oder dass sie halt nochmal für irgendeinen Gag mit einbezogen werden, so. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwie alles so spontan war, wie es vielleicht gerne wirken soll. Ist auch okay.
Also das ist gar keine Kritik. Ich find's nur interessant. Oder ich würde es gerne wissen. Also ich dachte, vielleicht hat Steven mal irgendwas dazu erzählt oder so.
Ja, Steven, nee. Also, okay. Aber ich denke mal, die werden schon vorher im Vorfeld. Da sind ja so viele Planungen und so viele Proben und Rehearsals und was weiß ich.
Aber das ist auch komisch, bei so vielen Planungen, ne, dass Kimmel, der eigentlich jetzt nicht dafür bekannt ist, einen schlechten Rhythmus beim Erzählen zu haben. Hier wirkte das alles so, als würde er ganz schnell die Witze einfach nur wegarbeiten wollen. Und er macht noch teilweise noch nicht mal eine richtige Zäsur zwischen Frage und Antwort, weißt du? Warum ist der Arzt da hingegangen, weil er da hingegangen ist? Nächste Geschichte. Und denkst so, hä? Das war ein Witz gerade. Als wären ihm die Witze ein bisschen peinlich und er will ihn schnell von der Bühne.
Ich könnte mir vorstellen, dass die halt auch einfach die Ansage hatten, alle, komm, mach Zug rein. Die haben nicht so den Luxus wie wir, dass wir halt einfach mal schwafeln können, so, sondern dass die halt sagen, hey, zack, zack, zack. Das war ja auch relativ pünktlich vorbei. So. Und es ging ja alles wirklich echt in einem guten Tempo durch. So, du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es so sehr gehetzt war.
Guck mal, deswegen komme ich gerade darauf, weil du meintest, so, das war sehr kurzweilig, so sinngemäß, meintest du eben.
Ja.
Und das ist mir auch aufgefallen. Ich meine, dafür, dass es über 3 Stunden waren.
Genau.
Und er das auch immer wieder erwähnt hat. Also er hat uns ja noch daran erinnert. Humorvoll, okay. Ja, ihr habt noch 2 Stunden, müsst ihr noch durchhalten. Sowas mag ich ja, ne?
Ja.
Aber es fühlte sich überhaupt nicht so an.
Nee, also ich muss auch sagen, es ging so schnell vorbei, wie selten eine Veranstaltung. Wenn ich überlege, das hatte ich auch an dem Abend gesagt, wenn ich überlege, diese Oscar-Verleihung in dieser Bahnstation, die erste unter Corona oder beziehungsweise die erste nach Corona oder nach der Pause, das war ja ein Schnarchfest im Vergleich dazu. So, also da hast du dich ja gefragt, wann habt ihr mal wirklich... Wann seid ihr vorbei?
Ja, aber stattdessen hast du in diesem Jahr alles bekommen, weißt du? Du hast die Gewinner bekommen, die du dir auch insgeheim so ein bisschen gewünscht hast oder denen du es auf jeden Fall gegönnt hast. So all die Leute, wo du sagst, hier Fraser und Kiwi Kwan und Michelle Yeoh und was weiß ich nicht alles. Und er ist da und flippt aus und macht ihre Tanzanlagen, hatten wir auch noch drüber gesprochen. So, da hattest du gesagt, na, ob der es wird. Und ich meinte, ey, die haben die Typen da. Glaubst du allen Ernstes, die lassen sich die Chance entgegen, dass die einmal auf die Bühne kommen?
Ja, aber also die beiden Komponisten, die waren ja da. Ich fand es auch, das war auch eine schöne Laudatio, die er gesungen hat.
Total.
So, das fand ich auch echt toll. Die hatten halt andere Tänzer, aber ich habe halt gesehen, dass der Ram und der Rama, die waren beide tatsächlich vor Ort. So, die habe ich irgendwie später auf Fotos gesehen.
Kann ich jeden Tag diesen Tanz aufführen? Schauspieler. So, ich meine, so professionell Tänzer sind
die. Ja, aber ich meine, guck mal, da stand eine Lady Gaga auf der Bühne, da standen die anderen Leute, dann David Byrne stand auf der Bühne so und hat gesungen mit der Darstellerin, mit der Stephanie Su, Husu, ja. Ich kann den Namen leider nicht richtig aussprechen, es tut mir leid. Aber, und haben gesungen so. Ich hatte die Hoffnung, dass halt auch wirklich die beiden Hauptdarsteller aus RRR da irgendwie auf die Bühne kommen. Aber
ja, natürlich.
Letztendlich ist aber mir egal.
Aber ich meine, war das eine geile, smarte Lösung zu sagen, übrigens, wir haben jetzt hier nur 30, 45 Sekunden pro Person für die Antwort. Ansonsten werdet ihr hier weggetanzt von den Leuten. Das ist so eine gute Idee gewesen. Ah, es ist sympathisch, es ist klar. Es ist auch gleichzeitig, okay, ich halte mich mal ein bisschen zurück, bevor ich hier wieder 5 Minuten über die Welt, über den Weltfrieden reden will. Das finde ich irgendwie, haben sie echt gut gemacht.
Also ja, und auch das, ne, das waren, da waren nicht so diese Reden, die auch Ricky Gervais damals bei den Golden Globes so irgendwie.
Nein, es geht einfach nur, Mama, ich danke dir.
Das genau. Ist
so die Aussage.
Ich danke dir, ich danke den Leuten, durch die ich hier bin, ich danke dem Publikum.
Das Team ist das Wichtigste.
Das Team ist das Wichtigste, ja. So. Ey, und fand ich wirklich, es war alles ausreichend. Ja, du kannst hier und da mal eine politische Botschaft setzen. Die Frage, ich meine, gab's ja auch ein bisschen jetzt ein paar Diskussionen bei Nawalny. Hat ja beste Doku gewonnen. Die Figur Nawalny ist ja sowieso schon angreifbar, aber meiner Ansicht nach auch ein bisschen repräsentant für eben das Dilemma in Russland.
Deswegen wird dieser Film ja auch gemacht.
Genau. Und er ist garantiert nicht frei von Kritik. Er hat mit den Rechten zusammen irgendwie auch versucht, gegen Putin Opposition zu bilden. So, das kann man ihm auch alles ankreiden. Und auch die Doku, meiner Ansicht nach, ist nicht frei von Kritik.
Ich habe sie noch nicht gesehen. Hast du?
Ich habe sie schon gesehen. Mhm. Und da wirkt natürlich schon ein bisschen viel so erzählt, wie es erzählt werden soll.
Ja, das dachte ich mir schon.
Und das verstehe ich halt auch. Ich bin kein Mensch, der unter, sag ich mal, Todesdrohungen leidet oder der unter Todesdrohung steht, so.
Dir wird auch nicht alle 3 Wochen Polonium
zum Beispiel, reichen. Das meine ich halt, ne? Das sind, glaube ich, alles auch nochmal Perspektiven, die man mit einbeziehen sollte, bevor man halt zu schnell ein Urteil fällt. Aber es fällt halt schon in der Dokumentation auf, dass gewisse Dinge einfach in gewisse Richtungen, sag ich mal.
Auch wenn du nicht total firm bist in dem Thema? Oder fällt dir das dann?
Naja, ich glaube, wenn je mehr du über das Thema weißt, umso mehr fällt es dir auf.
Ah, ja, das meine ich.
Also, und ich wusste nicht wirklich viel.
Ach so.
Ich wusste.
Weil ich muss auch gerade sagen, ich weiß die Eckdaten und was da in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal, mit Nawalny los war. Aber ob der jetzt mit Rechten eine Opposition gründen wollte oder so, das weiß ich zum Beispiel nicht. So.
Ja.
Wo ich auch wieder denke, so, ja, was willst du sonst machen? In Russland, irgendwie brauchst du da als Supporter. Aber
ey, das sind Sachen, da stecken wir nicht drin. Ja, da können wir immer nur leicht drüber urteilen. So, aber ich denke mal, die Entscheidungen, gewisse Entscheidungen dürften da deutlich schwerer fallen und mit ein bisschen mehr Konsequenzen bedacht sein oder halt auch egaler sein. Ja, als es uns zum Beispiel wäre. Also, das kann ich auch nicht wissen. Ich kenne den Mann nicht. Wie gesagt, ich habe nur diese Doku gesehen. Diese Doku wirkt halt schon wie ein gewisses Bild, was da transportiert werden sollte und nicht unbedingt wie ein Bild, das neutral auf den Mann blickt und dann halt sowohl die Schatten wie auch die Lichtseiten irgendwie präsentiert, sondern halt schon, dass da halt ein gewisses Image verkörpert werden sollte und da sollten auch nicht zu viele negative Einflüsse oder
Kritikpunkte
dann irgendwo vorhanden sein.
Da sitzt du auch als Regisseur im Schnitt und arbeitest an dem Film und denkst auch so, der Typ hockt gerade, krepiert gerade da im Knast, im Gulag, weißt du? Naja, dann sagen wir trotzdem mal, dass irgendwie, es ist schwierig da, aber du musst immer eigentlich neutral sein.
Genau, und dann halt auch, ne, dass die Frau da ist und irgendwie auf der Oscar-Party.
Also Familie war da, oder?
Ja, die ganze Familie war da. Ja. Dass die Familie da ist, dann auf der Oscar-Party irgendwie zugegen ist, während der Mann halt dann trotzdem immer noch im Knast sitzt, so. Mhm. Ja, kann man alles ankreiden.
Glaubst du, dass der irgendwann mal wieder rauskommt?
Ich weiß es nicht.
Also krass, ich meine, der geht zurück. Die Entscheidung, als er zurückging, nachdem er hier fast krepiert ist, ne?
Ja.
Das ist im Grunde genommen, okay, ab jetzt bin ich Märtyrer. Ab jetzt ist egal, ob ich verhungere im russischen Knast oder nicht. Mir ist das Symbol, was ich hinterlassen will, wichtiger als mein Leben.
Die Frage ist aber nur, lässt man dich ein Symbol hinterlassen? Das ist halt auch noch
so. Das ist eine Frage der Welt und nicht von Russland.
Ja, aber da, wo es drauf ankommt, nämlich in Russland, da ist es natürlich ein bisschen, ne, ob wir ihn jetzt als, sag ich mal, Symbol sehen oder nicht, ist, glaube ich, ist nicht relevant für Russland.
Na klar.
Ja, also deswegen im eigenen Land, sag ich mal, totgeschwiegen zu werden oder in die Vergessenheit gebracht zu werden.
Das,
ne?
Alter, das ist, ich glaube, Nawalnys Name wird geflüstert in Russland. Ich glaube aber nicht, dass er nicht ausgesprochen wird. Kann ich mir nicht denken. Trotz der hohen Werte Zuspruchswerte, was Putins Regierung angeht, was auch immer. Kann man das richtig interpretieren, was das
ist? Ja, eben, bedeutet? Genau. Also woher willst du es wissen, nicht, ob das wirklich diese hohen Werte sind, ne? Wenn sie nicht halt irgendwie von der Regierung kommen, die halt dafür sorgt, dass sie so hoch sind. Oder halt vielleicht einfach was halt Falsches erzählt. Wissen wir nicht. Ja, also wenn es irgendwo ein bisschen Streitigkeiten oder Kritikpunkte gab, dann gab es wohl zum Thema Ukraine-Krieg, dass das halt alles so ein bisschen
Naja, Zelensky wollte ja eigentlich sprechen, ne?
Ja, genau.
Und haben sie ihm verboten. Wo du auch denkst so, okay, ich meine, das ist jetzt sein Ding, das macht er seit einem Jahr, ne? Der spricht in Glastonbury und solche Sachen und sagt, helft uns und so. Und ich meine, klar, er ist ein Medienprofi, der weiß, wie das geht und es funktioniert. Und dann sitzt du halt als Oscar-Veranstaltung da und der möchte widersprechen. Schwierig, da eine Entscheidung zu finden.
Vor allem, wenn du halt jetzt einen Abend hast, wo du halt anhand der Preisträger und Preise echt schöne Geschichten erzählen kannst, die halt dann auch mal ein bisschen eher
alles
so
positive Geschichten.
Ja, die dann mal eher so die Personen in den Vordergrund heben oder beziehungsweise die Personen wieder wirken lassen. Und nicht unbedingt dafür stehen, dass eine gewisse Agenda erfüllt wird oder eine gewisse Quote erfüllt wird.
Also wir sollten uns nicht daran gewöhnen,
nee,
dass es sich so gut anfühlt und dass der und die das bekommen hat, von der oder dem wir gehofft haben, dass er den Preis bekommt. Sondern das muss immer neutral und sachlich entschieden werden. Wer es wirklich
gut? Eigentlich,
das wird ich meine, das wird auch bei den Oscars nicht wirklich gemacht. So, aber wenn es zu auffällig ist, ist es halt, entwertet das quasi. Das genau. Gewicht, was einen Oscar hat. Aber trotzdem finde ich es gleichzeitig schön, dass so jemand wie der Engländer, der jetzt so auf den Deckel bekommen hat, wegen seines Interviews hier, der Schauspieler.
Hugh Grant.
Der einfach nur stand und gar keinen Bock auf diese flachen Gespräche hatte und einfach nur gesagt hat, was tragst du denn heute? Ich trage meinen alten Smoking. Ja, was denn genau? Ich weiß nicht, von meinem Schneider irgendwann mal machen lassen, weiß nicht mehr, wie der heißt. Und sie wurde immer unsicherer, weil diese englische Gelangweiltheit und diese Aversion gegen Big Show Business und so. Es ist halt so witzig, diese beiden Kontrasten zu sehen.
Ich meine, ich glaube, Hugh Grant hat sich da so ein bisschen in ein, zwei Rollen wiedergefunden, die er in letzter Zeit verkörpert hat.
Nee, der ist immer so. Guck dir den mal in den letzten 15 Jahren in Interviews an. Der ist immer so, der hat irgendwann nach dieser 90er-Jahre-Rutsche, Mega-Erfolgsrutsche, ich meine, er war einer der größten Schauspieler der Welt, eine ganze Weile. Oder zumindest waren 80% aller Frauen in diesem Land ihn verliebt. So kenne ich auch diverse davon. Der hat irgendwann keinen Bock mehr gehabt, immer als der nette Typ, der mit dem netten, schüchternen Lächeln wahrgenommen zu werden. Der will auch mal zeigen, ey, ich bin auch ein normaler Mensch und ich habe auch mal schlechte Laune. Und jetzt zeige ich das jetzt mal ein bisschen.
Ja, du kannst diese schlechte Laune. Oh, da wären wir schon beim Thema. Du kannst diese schlechte Laune, kannst du natürlich, weiß ich nicht, an manchen Stellen präsentieren oder irgendwie ausleben. Ich weiß nicht, ob es in so einem Abend wie den Oscars
okay, unbedingt... Okay, pass auf, ich finde das deswegen so schön, weil es nicht so verkrampft und mal nach Zahlen ist und nicht so, guck mal, das ist alles schön. Ihr habt die ganzen schönen Ergebnisse bekommen, nur bis auf im Westen nichts Neues. Wo sie am Anfang einfach nur kurz erwähnt haben. Ja, übrigens, der hat hier besten ausländischen Oscar gewonnen. So, und jetzt fangen wir an mit der Show. Ich denke so, Moment, war das ein Witz? Ich wüsste wirklich ein paar Minuten nicht, ob das ein Witz ist und ob sie dann wirklich den besten gewinnen. Aber nein, dann ging das Ding weiter bis zum Ende und dann hieß es, ja, das war's.
Du meinst den Spruch, den Kimmel gebracht hat?
Ganz am Anfang,
ja.
Also, ich mag diese Mischung aus ein bisschen rotzig, ein bisschen Egalhaltung, totale Euphorie, große Emotionen, Fraser hat auch wieder abgeliefert, was man erwarten würde in Kiwi-Kwan und so. Das ist alles wunderbar.
Ey, der Moment, als Harrison Ford und er auf dem, beim Finale da auf der Bühne stehen und sich so angucken und dann umarmen, ey.
Ja gut, das war jetzt auch das dritte Mal schon oder was innerhalb der letzten Monate.
Ne? Dass die beiden aufeinander getroffen sind?
Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht wo, aber sie hatten ja schon.
Okay, weil das habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen.
Ja, aber das ist trotzdem das Größte jetzt.
Ey, ich fand das einfach einen coolen Moment.
Gibt's eine schönere Geschichte, die man erzählen kann? Da wird ein Typ aus dem vietnamesischen Flüchtlingscamp rekrutiert in einen Hollywood-Film des größten Regisseurs der Welt. Alle Leute lieben ihn oder hassen ihn. Aber ich glaube, man kann selbst Leute, die ihn nervig finden, mögen ihn trotzdem. Weißt du?
Ja.
In Temple of Doom jetzt. Dann weiß er nicht, was er machen soll. Dann ist er nicht mehr hip mit 18, weil der war ja so süß mit 8. Ne? Jetzt ist er 18, muss das sein? Dann versucht er irgendwie, seine Rolle in dieser Branche zu finden, ne? Als Fotograf, als Stunt-Koordinator und Assistant Director und was ist denn hier alles. Und dann ist der Typ irgendwann Mitte 40.
Und kriegt den einen Anruf.
Kriegt den einen Anruf Ja, ich glaube, er hat sich auch beworben, oder? Er hat auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass er gewinnt. Ja, so. Und macht das so toll. Und alle Welt liebt ihn dafür und er gewinnt einen Oscar dafür. Ich finde das einfach genauso wie Brandon. Und dass Brandon und er dann auch noch in diesem Film da.
Sinoman, Steinzeit Junior.
Dass sie da mitgespielt haben und großartig.
Ich war,
und auch Jamie Lee, das fand ich auch so toll. Du hast ihn in Anführungsstrichen 9 Leute, die noch nicht so oft irgendwas gewonnen haben. Und Jamie Lee hast du dazwischen gehabt, als sie, weißt du, der konnte, der hast du angemerkt, dass das schön für sie ist, aber das haut sie nicht komplett um. Sie war so ein bisschen wie die Mutter der ganzen anderen Anwesenden und hat so ein bisschen organisiert. Das
ja, aber auf der anderen Seite bei ihr, ne, sie war halt die Einzige, also sie hat halt noch keinen gehabt. Also sie hat
das, was mich total überrascht hat. Ich dachte damals in den 80ern für diesen, wo sie die Polizistin spielt, Blue Steel. Ich dachte irgendwie, dafür hätte ich
hätte, ich hatte eher an Fish namens Wanda gedacht.
Oh.
Da war es ja Kevin Klein, der, glaube ich, den Oscar bekommen hat.
Die müssen wir uns auch noch mal angucken.
Ja,
den habe ich auch seit 25 Jahren nicht mehr gesehen.
Finde ich
sehr oft gesehen damals.
Finde ich immer noch.
Wenn der Hund den Kopf bewegt, bevor das Klavier auf den Hund fällt und die Frau daneben steht und weggeht, während sich die Rolle aufrollt. Ich glaube nicht, wie ich geheult habe früher, als ich das gesehen habe. Ich habe das immer und immer wieder geguckt.
Ja, weil auch wenn
ich muss Klein,
hier, Dings, na, der Michael Palin, glaube ich, ist das,
ja.
Die Pommes in die Nase steckt. Dieses Verhör, das finde ich nach wie vor großartig. Wenn er irgendwie in einer Sexszene mit Jamie Lee
Curtis. Ey, das ist das Beste. Er hat Sex mit Jamie Lee Curtis. Sowieso. Wo ist der geblieben? Warum macht der nicht? Dreht er nichts mehr?
Was hat der das jetzt gemacht?
Ja. Wer ist der denn? Kevin Klein, ne?
Kevin Klein.
Nee, Kevin ist der
Kevin.
Designer.
Kevin Klein.
Ja. Ich glaube, der hat irgendwann aufgehört, oder? Ich meine, das ist auffällig, dass der nichts mehr dreht.
Naja.
Hat drin noch?
Ja, ich meine, der hat schon ein bisschen was hier und da gemacht. Was ist denn das Letzte? Was hat man hier so? Der Vogel. 2021.
Nicht gesehen.
2017, Die Schöne und das Biest. Und Ricky, wie Familie so ist, das war, glaube ich, mit Meryl Streep. Der war 2015. Ah, hat nicht viel gemacht.
Warum habe ich den denn nicht mehr gesehen? Naja, jedenfalls, dieses Bild, allein dafür hat es sich gelohnt, die Oscars zu gucken und diese Personen alle zu sehen, die sich gefreut haben.
Das ist so schön, ne? Die beiden waren in Encino Man, Kei Hui Kwan und Brendan Fraser. Und ich habe mir jetzt gerade im Zuge dessen, habe ich mir am Montag nochmal die Mumie Teil 3, Grabmal des Drachen.
Kann man das machen, den dritten Teil?
Eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, ey, inzwischen, nachdem ich wirklich mich jahrelang über diese Mumienfilme eher aufgeregt habe, weil die halt so gar nicht Indiana Jones waren, oder beziehungsweise weil Indiana Jones.
Und auch nicht unheimlich. Ich dachte, die wären ein bisschen unheimlich.
Indiana Jones war für mich einfach mal so viel besser. Ja, es war einfach so viel besser. Und die Mumie war halt eben nicht so gut.
War für Kinder,
ja. Ja, es war für. Ja.
Indiana Jones ist ja nicht für Kinder, weißt du, ist ja für Erwachsene.
Na gut, aber da geschmelzen Gesichter weg und da werden Herzen rausgerissen.
Ist ein bisschen härter, andere Härte,
ja, das stimmt. Und trotzdem. Ich muss sagen, ich hatte jetzt doch einigen Spaß mit Dings. Ich meine, da spielt dann auch noch ein Jet Li halt mit, ne? Maria Bello.
Ist Rachel Weisz auch im dritten Teil?
Nee, Maria Bello hat Rachel Weisz ersetzt. Als die gleiche Person. Und das ist auch, wird auch meiner Ansicht nach sehr charmant in Szene gesetzt, weil die Figur von Rachel Weisz oder Maria Bello, also die Ehefrau von O'Connell, sitzt in der Vorlesung, hat gerade ihre beiden Mumienbücher rausgebracht, sind Riesenhits geworden, jetzt sitzt in der Vorlesung und erzählt lauter Frauen, liest sie aus ihrem Buch vor. Und dann steht halt eine Frau auf und sagt, ist es wahr, dass diese Figur der so und so vollkommen auf ihnen basiert? Und dann siehst du zum ersten Mal Maria Bello, die halt so den Kopf so nach unten hat, einen Hut auf hat. Und dann guckt sie hoch und du siehst halt, dass es nicht Rachel Weisz ist, sondern Maria Bello. Und sie sagt, nein, das ist eine vollkommen andere Person.
Ja, gut.
Ey, und ich meine,
Heute wäre das zu plump. Damals war das eine super smarte Lösung.
Aber heute, glaube ich, würden trotzdem noch Leute sagen, oh ja, da clever. Oder beziehungsweise, ach, das hat
ja jemand gemacht. Also wir würden es ein bisschen plump
finden. Genau.
Aber, ja.
Kommt da Jet Li vor. Irgendwie fand ich auch cool. Dann ist da noch ein Anthony Wong dabei, den ich noch gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, als fieser chinesischer General, der das Land wieder neu aufrichten will mit diesem Mumienkaiser da so. der Sohn nervt mich ein bisschen, weil der jetzt viel zu alt auch im Verhältnis ist. Der ist viel zu erwachsen dafür, dass Brendan Fraser eigentlich noch so aussieht wie in Teil 2. Und naja, ey, da sind ein paar gute Action-Pieces mit dabei.
Aber der dritte ist nicht der mit der Verfolgungsjagd mit den englischen
Bussen
oder? Nee, das ist der zweite Teil, ne?
Das ist der zweite.
Ich glaube, dann habe ich den dritten nicht gesehen. Ne?
Ja, aber ich, wie gesagt, ich mochte. Ich konnte es mir gerne angucken. Es ist ein quatschiger Film, CGI-Effekte sind auch
nicht. Ich finde, der ist nicht böse, weißt du?
Nee, genau.
So.
Also ich bin mittlerweile, kann ich da meinen Spaß mit haben und bin längst nicht mehr so sauer, wie ich es mal vielleicht zu einer Zeit lang war. Obwohl ich beim dritten Teil auch nicht mehr sauer war, da war es mir eigentlich vollkommen egal.
Alter, war das Aaliyah? Queen of the Damned damals?
Ja.
Oh, kurz vor ihrem Tod dann wahrscheinlich, ne?
Ja.
Und ja. Hier, The Rock hatte sich auch nochmal explizit bei Brandon bedankt, weil er meinte, er hätte sich damals wohl sehr für ihn eingesetzt. Und das war ja quasi der Start seiner Filmkarriere, der Einstieg in diesen Mumien-Franchise.
Ach so, wegen Scorpion King. Stimmt. Ja, ey, Brandon Fraser, ich glaube, der hat schon so im Hintergrund.
Ich
glaube,
das ist ein sehr emotionaler Mensch. Ich meine,
ja,
wirkt also, zumindest so, weil er so im,
der ja. Hat ja auch diesen Reise zum Mittelpunkt der Erde gemacht. Das ist ja ein katastrophaler Flop war. Also, ne? Und auch tricktechnisch wohl echt. Ich habe den nie richtig ganz gesehen. Ich habe immer noch mal reingeguckt und dann habe ich gedacht, nee, das ist nicht mein Jules Verne. So, da gucke ich mir lieber die alten Filme an. Da weiß ich, warum die halt so aussehen, wie sie aussehen.
Ich habe gerade die neuen Zeitmaschine gesehen. Ist genauso scheiße.
Ja, der ist auch nicht gut. Aber auch das ist eher guilty pleasure, wenn überhaupt. Ja. Aber Brandon Fraser muss sich wohl auch echt hart dafür eingesetzt haben, die VFX-Abteilung oder die VFX-Arbeit bei Reise zum Mittelpunkt der Erde in seine Kontrolle zu bringen, was halt nicht geklappt hat. So,
Was soll er denn da melden? Ich meine, als
naja, zumindest eine gewisse Sorgfalt. Ja,
aber er hat doch nichts zu melden. Was soll er denn da sagen?
Naja, er ist der Star von dem Film und ich glaube, er hat da mitproduziert. Ne?
Ach also, so. Na gut, wenn er mitproduziert hätte, dann würde ich das verstehen. Ja.
Ja,
egal, also, wir reden.
Ey, es war ein toller Abend. Es gab auch nie irgendwie, oder es gibt nicht einen Gewinner, wo ich sage, boah, das verstehe ich gar nicht, oder wie kann man den irgendwie einen Preis geben?
Also, ich hätte mich auch sehr für Tar natürlich
genau.
In einer Form gefreut. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Andererseits, und das merkst du auch in dem Moment, wo du diese fünf Gesichter siehst und der Name wird verlesen, es ist fast gar nicht passiert, dass irgendwer eine Fresse gezogen hat, sondern gerade wenn jemand wie Brandon Fraser da gewinnt, die flippen alle aus und freuen sich für ihn. Und es ist fast noch schöner, für sich jemanden mitzufreuen, als selber den Oscar zu wenn du siehst, dass jemand so ausflippt. Und
ich hoffe nur, ich meine, der Oscar war manchmal auch für Leute eben der Sargnagel. Ne? Es gibt sogar einen Begriff des F. Murray Abraham-Syndrom, der für seine Rolle des Salieri hieß er, bei Amadeus, also als Gegenspieler von Wolfgang Amadeus Mozart in dem gleichnamigen Amadeus-Film, hat er den Oscar.
Mega-Film.
Ja, Mega-Film damals.
Unbedingt angucken, wenn man den nicht kennt.
Und er hat damals den Oscar bekommen. Aber wo alle gedacht haben, okay, jetzt startet F. Murray Abraham durch, ist F. Murray Abraham nicht durchgestartet.
Komisch.
Sondern hat halt eher immer so ein bisschen als Randfigur, wenn überhaupt, Auftritte gehabt und ist dann fast ganz in der Versenkung geschwunden.
Ist genauso wie mit hier die Dame, die auch.
Helen Hunt?
Nein. Ach, die nicht alt wird.
Andy McDowell.
Nein. Dunkelhaut. Hauptdarstellerin aus
Halle Berry?
Ja, Halle Berry.
Ja.
Bei der war es genauso. Erinnerst du dich mal an ihre tränenreiche Rede damals? Und als ich weiß noch nicht mal, wofür die gewonnen hat, ehrlich gesagt. Wofür hat die damals gewonnen?
Monsters Ball war das.
Monsters Ball?
Ja.
Okay, aber da, ich weiß, dass häufig darüber gesprochen wurde, dass es hieß. Man dachte, jetzt geht das nochmal richtig los mit der. Ich meine, die hatte ohnehin davor wahnsinnig gut zu tun.
Aber Halle Berry war ja noch in X-Men, also die hat die ganze X-Men.
Ja, ja, aber du erwartest, dass jemand dann die total tollen Rollen bekommt und sich noch mehr kreativ austobt und noch mehr Qualität abliefert. Das, oder erhofft man sich zumindest von solchen Oscar-Gewinnern. Es sei denn, jemand ist am Ende seines Zyklus natürlich. Und das ist eher so das, okay, dankeschön.
Ja, aber ich meine, also ich habe gestern so einen Artikel halt gesehen, so 11 Leute waren dabei. Roberto Benigni war dabei, der danach auch nach seinem Oscar-Gewinn nicht mehr wirklich.
Der wollte auch nicht mehr, glaube ich, oder?
Ich meine, der hat diesen Pinocchio gemacht, für den er wirklich echt böse abgestraft worden ist. So.
Ja, aber in Amerika international hat der, wann war das? 94, 95? Oder später?
Das Leben ist schön.
Ach, muss ja auch nicht gucken. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er danach forcieren wollte, eine, sagen wir mal, die klassische
97,
okay. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er damals 3 Jahre investiert hätte nach dem Gewinn, um sich, so wie man das normalerweise macht, durch Hollywood zu treiben und mit jemandem mal zu treffen und Sachen auszuprobieren, Scripts zu bekommen. Das ist ja nicht passiert, glaube ich, oder?
Cher, Liza Minnelli, auch so
zu gilt nicht als Sängerin, voll mal. Also Liza Minnelli ist mega Schauspielerin, ist gar keine Frage. Und Cher eigentlich auch, wenn man ehrlich ist. Aber
es ging halt nicht so.
Es wäre so, als obwohl Lady Gaga hat auch schon was bekommen, aber nicht als Schauspielerin.
Nicht als Schauspielerin,
ne? Und sie auch nicht so schlecht. Ja. Hit and Miss, der Italo-Film hier.
Ja, House of Gucci.
Also House of Gucci war, aber da waren alle blöd. Das war Regie, eine Frage des Regisseurs, so, finde ich. Weil wenn die alle so komisch spielen, ist es der Regisseur, der allen sagt, macht mal so diese Richtung. Und das war Ridley Scott, ne?
Ja.
Hat auch schon mal seine. Kann er 10-mal sagen, dass er 2000 Werbespots gedreht hat in den 80ern. Ne? Ja.
So, ja. Und
wir sind schon wieder tausendfach
abgeschwiffen. Ja, wir sind schon wieder tausendfach abgeschwiffen. Aber ich muss tatsächlich noch mal eine Sache loswerden, weil dann doch mich privat ein paar Nachrichten erreicht haben und ich angeschrieben worden bin und so weiter und so fort. Denn während der Oscar-Nacht kam es zu einer unschönen Entgleisung meinerseits. Ich habe...
Sie entgleisen lassen?
Ich habe mich entgleisen lassen, ja. Ich habe Model und Schauspielerin Cara Delevingne beleidigt.
Was hast du denn beleidigt?
Ich wollte... Mir ist klar, dass ich jetzt hier ein Fass aufmache und Aufmerksamkeit auf ein Thema lenke, was eigentlich von manchen Leuten als Lappalie und Nichtigkeit gesehen wird. Andere Leute haben jetzt aber schon unsere Reaktion darauf als Wokeness und Feige und sonst irgendwelche Agenda.
Okay, hau mal raus, ich bin total neugierig.
Ich habe Cara Delevingne gesehen und ich wollte mich unnötig in Szene setzen und habe sie beleidigt.
Moment, was hast du denn gesagt?
Das möchte ich nicht rezitieren. Ich habe ein Wort genannt, das vor allem auf ihr Geschlecht, also ihr Geschlecht diskreditiert. Mhm. Und das wollte ich nicht. Und habe sie dann letztendlich unprofessionelles Arschloch genannt. Ja. Diese Meinung ist entstanden aufgrund eines Drehs, an dem ungefähr 20 Leute in London beteiligt waren und den sie einfach, ja, bei dem sie einfach abgehauen ist.
War sie auch noch auf Drogen?
Weiß ich nicht, das wusste ich.
Sie war ja jetzt gerade 3 Monate.
Ey, pass auf, nach diesem Vorfall, lass mich bitte kurz alles.
Okay, sorry.
Ja, mach jetzt. Ich habe Cara Delevingne gesehen, ich wollte mich unnötig in Szene setzen und habe sie beleidigt. Ja. Ich habe ein Wort genannt, das mehr auf ihr Geschlecht einzahlt als eben auf ihre Unprofessionalität. Und habe dann aber halt dieses Wort korrigiert und zurückgenommen, habe mich dafür entschuldigt und habe sie aber trotzdem unprofessionelles Arschloch genannt. Aufgrund der Tatsache, dass wir einen Dreh hatten in London, in dem 20 Leute involviert waren und ich halt mitbekommen habe, wie sie kurzfristig auf der Treppe im Hotelflur entschieden hat, oh, ich komme einfach nicht.
Ja, ich weiß.
Ja. Mhm. Und seitdem habe ich mich für diese Frau auch nicht mehr großartig interessiert oder mich mit ihr beschäftigt.
Ich weiß, das hast du damals schon sehr persönlich genommen.
Und das habe ich wirklich sehr, weil das Ding ist, ihr war es ja auch egal, welche Probleme und Themen.
Ich habe ganz andere Sachen im Kopf gehabt.
Genau. Das ist aber auch jetzt egal. Ich habe mich von ihr triggern lassen oder von ihrem Auftritt triggern lassen und habe, wie gesagt, ihre Unprofessionalität, sage ich mal, als Anlass genommen, selbst unprofessionell zu sein und selbst unfreundlich zu sein. Und ja, ihr habt festgestellt, dass wir gewisse Teile aus dem Oscars dann rausgeschnitten haben, weil ich die nicht da drin haben wollte.
Okay.
Ja, es gibt Leute, die haben jetzt halt, wie gesagt, Feige geschrieben, es gibt Leute, die haben Vogue-Agenda geschrieben, es gibt Leute, die haben was weiß ich geschrieben.
So. Daniel, solange du dich nicht wohl damit fühlst und nicht möchtest, dass du so bis an dein Lebensende im Internet stehst, ist es völlig legitim. Und solange du das jetzt hier kurz erklärst in einem Satz, ist doch alles wunderbar.
Genau.
Ich finde was völlig legitim, wenn du sagst, ey, die Delevingne ist echt
unprofessionelles
Arschloch, wenn sie das so macht. Ich persönlich finde das nicht. Ich mag ja, wie gesagt, große Künstler. Und wenn man jetzt weiß, dass sie gerade 3 Monate auf dem Entzug quasi verbracht hat und quasi die Oscar-Nacht so ein bisschen ihr Back to the Limelight-Moment war.
Ja gut,
das war auch nicht uninteressant.
Wie gesagt, das war 2016. Ne? Also ja. Ich weiß nicht, was 2016 bei ihr abging. Ich kenne ihre Umstände nicht.
War wahrscheinlich ganz.
Und es ändert nichts an der Tatsache, dass ich, wie gesagt, mich dazu genötigt gefühlt habe, mich irgendwie groß in Szene zu setzen, sie dann zu beleidigen und irgendwie denken zu können, ja, das ist irgendwie richtig. Und es war nicht richtig, es war falsch, weil ich kann nicht jemanden für seine Unprofessionalität irgendwie kritisieren und dann gleichzeitig unprofessionell sein. Und für mich war das einfach unprofessionell.
Das heißt, es ist unprofessionell, dass du mal aus dem Bauch was sagst. Das ist der Grund, warum du immer verkrampft, wenn ich sage, sprich doch mal aus dem Bauch. Sag, was denkst du?
Nee,
weil du bist ja hier der neutrale Host in der Sendung.
Das ja, also pass auf, meine Meinung zu ihr hat sich nicht geändert. Ich habe immer noch sehr wenig Meinung. Ich finde nur, es gehört nicht in diesen Oscar-Stream da rein.
Mhm.
So, an einem Abend, wo eigentlich echt alles sich durch seine Wholesomeness ausgezeichnet hat und durch seine wirklich echt angenehme und freundliche und kameradschaftliche oder freundliche Atmosphäre so. Und es ist auch etwas, wofür ich nicht unbedingt stehen möchte. Ja, ich kann die privat bezeichnen, wie ich möchte. Das ist, dann interessiert es keinen, dann stört es keinen, aber ich muss das nicht öffentlich im Stream machen. Und es war dann dementsprechend A, mein Fehlverhalten und es war aber auch meine Entscheidung, die dazu geführt hat, dass dieser Ausschnitt nicht mehr in dem Stream enthalten ist. Es gibt allerdings, habe ich jetzt gesehen, bei Reddit gibt's ein Video recht kontextlos und ich habe auch bei YouTube schon ein Video gesehen, wo halt diese Szene noch drin ist.
Komm, erzähl doch noch der ganzen Welt noch mehr, wo du das noch wiederfindest.
Hey, es ist doch egal. Also die Leute, die es wissen wollen und die sich darüber aufregen wollen, die haben es schon gefunden. Ich möchte halt nur einmal mich, wie gesagt, dafür, es ist mir ein Bedürfnis, ja.
Okay.
Na doch, es ist ein Bedürfnis zu sagen, warum das so ist, dass das falsch war und dass es vor allem meine Entscheidung war, dass dieser Clip oder dass diese Szene rausgeschnitten worden ist.
Gut.
Ja. Und mehr ist es auch nicht.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Cara Delevingne sich darüber im wahnsinnigen Ast abbrechen
würde. Glaube ich auch nicht.
Dass sie hört, ey, der Daniel hatte ich übrigens in Deutschland Sonntagnacht, hat gesagt, du bist ein Arschloch.
Ja.
Sagt sie, er wird sie wahrscheinlich sagen, well, wann war das? Vor 3 Jahren? Oh, ja, das war noch zu schwierige Phase. Punkt. Ende der Geschichte.
Kann sein, kann vielleicht nicht sein.
Ich glaube, ich will auch, cool, ey. Ich liebe dir ja so
vielleicht,
ein bisschen.
Hat es auch für mich Konsequenzen, dass ich für Interviews mit ihr nie mehr eingeladen werde.
Oh, das sind alles. Gerade gut.
Ja, das sind alles Dinge, die muss ich in Kauf nehmen und bin ich auch bereit zu akzeptieren. Wie gesagt.
Der VOHD ist alles okay.
Ich wollte nur einmal halt klarstellen, dass es weder von Rocket Beans ausging, noch irgendwie Funk uns zu irgendwas gezwungen hat. Ich habe mit Funk nichts zu tun. Für diejenigen, die es immer noch nicht glauben wollen. Ich krieg von Funk kein Geld, weder vom ZDF noch irgendwie hier.
Aber das sind doch diese Woken, die wollen doch immer, dass wir alle so reden wie sie, oder?
Ja, ey, weiß ich nicht. Wie gesagt, für mich bleibt es letztendlich unprofessionell und unhöflich und dementsprechend wollte ich das entfernen lassen. That's it.
Ja. Gut, ja? Dann haben wir das ja geklärt.
Genau. Und jetzt kommen wir endlich mal zu was Schönem wieder. Nein, jetzt kommen wir zu was weiterem Schönen. Zum einen möchte ich noch einmal auf unser Gewinnspiel hinweisen. Wir haben am 22.03. ein Preview-Screening zu Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben. So heißt der deutsche Titel. Honor Amongst Thieves ist das Original, ist der Originaltitel. Im Astor werden wir mit Popcorn und Getränken euch zu einer kleinen Vorab-Session einladen und ich werde auch vor Ort sein. Und dann
im Astor in Hafen City?
Ja.
Dieses andere tolle Kino.
Genau.
Okay.
Ja. Cool. Wie gesagt, da werde ich dann auch sein. Kommst du auch vorbei? Hast du Bock?
Könnte ich mir vorstellen. Wann ist das noch gleich?
Wann ist es noch gleich? Am 22.03.
22.03. Dann gucke ich mal direkt nach.
Genau. Alle Teilnahmebedingungen und so weiter.
Samstag oder was?
Nee, ist Mittwoch, glaube ich. 22.03.
Ach so, das ist April. Ja, sehe ich gerade. Okay. Ach, nächste Woche schon.
Genau. Alle Teilnahmebedingungen, beziehungsweise wie man da mitmachen kann, habt ihr jetzt gerade eben unten in der Bauchbinde gesehen oder in dem Kästchen gesehen. Ansonsten, also ich freue mich natürlich, wenn ihr vorbeikommt. Ich hoffe, ihr habt Bock, denn der Film war echt spaßig. Ich hatte wirklich überraschend viel Spaß mit dem.
Sehr schön.
Und hab gut gelacht. An manchen Stellen. Aber es kann ja sein, dass ihr das nicht so euer Ding ist, Fantasy, beziehungsweise Dungeons and Dragons. Für die Freunde, die trotzdem mal wieder Bock auf einen älteren Film haben, dem es um Videospiele und sowas geht oder auch um eine Art Comic-Verfilmung, für die noch einmal kurz gesagt, am 21.03., einen Tag vorher, ist bei unseren Freunden im Savoy wieder Filmclub angesagt. Da gibt es diesmal Scott Pilgrim versus The World.
Der ist auch bestimmt ausverkauft schon, oder?
Weiß ich nicht. Ah. Weiß ich nicht.
Oh, da hat man bestimmt Glück, wenn man noch ein Ticket bekommt.
Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was frei ist, weil ich überlege auch noch mal, weil die habe ich schon lange nicht mehr auf der großen Leinwand gesehen. Das letzte Mal in dem Jahr also erschienen ist. Das ist 2010, glaube ich, gewesen. Also, könnte noch mal lustig sein.
Ja, also ich wollte jetzt gerade sagen, ich hätte auch Bock drauf, weil ich den so lange nicht gesehen habe. Aber wir müssen, wenn wir jetzt über den Film reden, dann. Ich glaube, wir müssen auch über einen anderen Film reden, der überraschend positiv. Was heißt überraschend?
Ja, ja. Da, wenn wir, ich glaube, jetzt habe ich jetzt alles abgehakt.
Hast du Adressen alles?
Ja, ja. Also Savoy Kino Hamburg am Hauptbahnhof in der Nähe. Und ich glaube, das war's. So.
Okay.
Womit wir bei den Kinostarts für diese Woche wären.
Dürfen wir denn jetzt über den Film eigentlich sprechen?
Wir dürfen jetzt über den Film sprechen. Okay. Ich würde nur gerne einmal schnell die Mediathekentipps und die Streaming-Tipps noch schnell voranstellen. Also, in den Mediatheken ist nicht viel. Wir haben unter anderem einen Mann, der Mann, der König sein wollte, in der Dreisat-Mediathek. Sean Connery und Michael Caine sind Soldaten, die in Ungarn gefallen sind. Die hauen aus dem Land ab, ziehen nach Afrika, glaube ich, und werden dort ja von einem Stamm sehr verehrt und bilden da ihr eigenes kleines Königreich.
Oh, das klingt ganz schön rassistisch.
Beziehungsweise
heutige Perspektive.
Naja, das ist ein, ich glaube, das ist ein fiktionaler Staat, Kafiristan.
Kafiristan. Das ist eher Mittlerer Osten dann,
oder? Ja, ja, oder so, ja. Naja, und sie bauen sich da zu einer Art Göttern auf, was natürlich nur schief gehen kann.
Okay, dann ist ja. Von wann ist er?
70er, ja. 1973.
Und Michael Caine auch dabei. Und Christopher Plummer.
Ja. War damals ein riesengroßes Projekt, 8,5 Millionen Dollar zu der Zeit gekostet, von John Huston in Szene gesetzt.
Oh.
Also ja, wer Bock auf einen Klassiker hat, Dreisat.
Okay, wichtige Frage. Hat Connery seine richtige Synchronstimme in dem Film?
Ich meine ja noch.
Sehr gut.
Ja. Dann haben wir Western, einen Film, den ich schon Ewigkeiten auf der Liste habe und immer noch nicht irgendwie geschafft habe. Von einer Regisseurin. Es geht hier um deutsche Bauarbeiter im Ausland, in Bulgarien, die dabei sind, ein Wasserkraftwerk zu errichten. Und dann kommt es zwischen zwei speziellen Bauarbeitern, kommt es zum Streit. Und Valeska Griesebach heißt die Regisseurin. Und der wurde halt schon von echt sehr vielen Kritikern als einer der besten deutschen Filme in dem Jahr, in dem er erschienen ist, betitelt. Mhm. Und jetzt will ich ihn halt endlich mal Hoffentlich kann ich ihn jetzt endlich mal sehen. In der Arte-Mediathek.
Klingt sehr gut.
Und dann haben wir noch einen trashigen Klassiker in der Tele5-Mediathek.
Was heißt trashig? Ich weiß eigentlich, wie oft ich den. Es gab so, ich glaube, so ein paar Jahre, so zwischen 86 und 88 habe ich ihn, glaube ich, 10 Mal gesehen oder so.
Ja?
Ich kann sogar noch die Musik vom Ende, wenn die Kamera auffährt mit den Schafen.
Ja.
Weißt du?
Link der Butler. Elizabeth Shue als Studentin fährt ins Haus ihres Professors Terence Stamp, der an Affen herum experimentiert hat und halt einen Orang-Utan hat.
Als Link, Butler.
Der halt sein Butler ist und der halt dann irgendwann auf.
Was könnte schiefgehen? Was könnte da schon schiefgehen? Dieser erste Satz reicht eigentlich. Und Link ist aber auch nicht allein.
Noch einen Kollegen dabei.
Imp ist sein Bruder, oder?
Ja, genau. Aber ist letztendlich dann auch egal.
Aber es ist so typischer Creature-Feature-Kram. Ja. 80er ist irgendwie total geil.
Aber ich mag den. Ich mag den
auch.
Ja, so, dann haben wir noch ein paar Streamingstipps. Unter anderem Promising Young Woman, haben wir hier schon oftmals besprochen und drüber geschwärmt. Eine junge Frau, die sich ihren persönlichen Rachefeldzug gestaltet gegen sexistische Männer.
Und das ist Carey Mulligan?
Das ist Carey Mulligan, ja.
Kann die tough? Ich wusste gar nicht, dass die tough kann.
Guck den an. Ja? Hast du ihn noch nicht gesehen?
Nee, ich kenne ihn nicht.
Guck den unbedingt an.
Oh, okay.
Wirklich guter Film. Dann haben wir noch Kopfgeld oder Ransom. Einer wird bezahlen, Mel Gibson als Flugzeugarchitekt, Bauer, was weiß ich, dessen Kind entführt wird. Er soll 2 Millionen Dollar Lösegeld bezahlen.
Ist das mit dieser Ansage auf Live on Air?
Ja, genau.
Okay, ich zahle nicht euch, sondern ich zahle die an die, die euch finden. Ne?
Und das geht irgendwie schief und naja, er ist dann plötzlich sauer und beschließt halt, den Spieß umzudrehen und sagt halt, pass auf, bevor ich jetzt 2 Millionen Dollar Lösegeld zahle, zahle ich lieber 2 Millionen Dollar Kopfgeld auf diejenigen, die mir den Entführer meines Sohnes bringen. Ist ein Remake eines amerikanischen Films namens Menschenraub aus dem Jahre 1955 und wurde hier, glaube ich, von Ron Howard in Szene gesetzt.
Echt?
Ich bin nicht ganz sicher, ja.
Nee, das doch, Ron Howard, ja.
Ron Howard.
Siehst du, der kann alles.
Der kann alles.
Vielleicht nicht hundertprozentig gut dann jeweils, aber das ist ein unfassbar begnadeter Handwerker.
Ja, und Mel Gibson auch wirklich in einer guten Rolle. So, und dann haben wir eine Streaming-Premiere ab dem 17.03. auf Disney+, Boston Strangler.
Disney steigt auf den True-Crime-Zug auf.
Ja, genau. Ist mit Keira Knightley und Carrie Coon aus Leftovers zum Beispiel, kennt man die. Produziert von Ridley Scott und es rollt halt den Fall des Boston Stranglers wieder auf. Mhm. Ein Mann namens Albert DeSalvo wird beschuldigt, beziehungsweise bis heute irgendwie als der Boston Strangler, sag ich mal, beschuldigt. Also er wird halt, man glaubt, er war es, weil gewisse DNA-Proben, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, als er sein Unwesen trieb, aber irgendwann später halt erst ins Rennen geschmissen worden, stimmen überein mit gewissen Opfern dieses Boston Stranglers.
Hast du das nicht mal erzählt, dass ich mal so eine Doku geschnitten habe über so eine Familie? Vater mit 2 Kindern, deren Mutter bzw. Ehefrau von so einem Triebtäter umgebracht wurde. Ich glaube, Ende 80er. Und damals geriet schon ein Mann unter Verdacht, aber der war halt so smart und so kühl und hat sich rausgeredet und sie hatten keine Nachweise. Und dann war plötzlich 2000, wann war das? Wann habe ich das geschnitten? 2005 oder? Nee, so 2008. Hieß es immer, ey, wir haben DNA-Beweis. Aber du kannst den nicht zum zweiten Mal in Deutschland vor ein deutsches Gericht zerren, weil er schon einmal
verurteilt worden ist.
Beziehungsweise nicht verurteilt worden ist, freigesprochen worden ist. Du kannst es nicht, das haben sie ja nach dem Zweiten Weltkrieg geändert, weil die Nazis ansonsten immer wieder nochmal neu, ja, wir haben noch eine Idee, wir haben noch ein Argument, nochmal vor Gericht, ne? Wir haben die Leute zermürbt damals und das wollten die quasi nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und deswegen fand ich das erschreckend dann zu sehen, da heißt so ein Interview mit dieser Familie, mit dem Vater, und der erzählt das alles und der Reporter sagt dann auch so, das war, glaube ich, Christopher Lüttgert, super Typ übrigens. Und Christopher Lüttgert meinte auch, ja, irgendwann, das müssen wir wohl aushalten. Das müssen wir aushalten. Wir wissen, dass er es war. Den haben sie dann auch noch mal interviewt. Wir wissen, dass wir ihn nicht verurteilen können. Da muss die Familie jetzt mitleben, dass sie keine Genugtuung bekommt. Schon ganz schön krass, aber naja, das fällt mir nur gerade dazu ein.
Ja.
Ich findest du nicht auch, dass diese ganze Strangler- bzw. True-Crime-Geschichte langsam ein bisschen langweilig wird?
Naja, es geht hier halt um die beiden Journalistinnen, die effektiv oder essentiell zur Aufklärung des Falls beigetragen haben. Ne? Also, die spielen hier die beiden Journalistinnen, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, Loretta McLaughlin und Jean Cole, die halt eine vierteilige Serie in damals noch Record American veröffentlicht haben. Das kennt man heute als Boston Herald. Und die waren halt, die haben halt gewisse Merkmale und Auffälligkeiten und immer wiederkehrende, sag ich mal, Merkmale haben die halt festgestellt und konnten so halt wirklich zur Auflösung des Falles beitragen. So, hey, True Crime.
Das klingt eigentlich so wie das, was Profiler eigentlich tun.
Ja.
Vielleicht also war das True noch Crime ist jetzt. So. Wann waren das? 80er? Besten Boston
Channel? Nee, das oder war früher.
Ja, dann gab es keine Profiler. Dann haben 19, die Rolle, dann haben die genau, die Rolle eines Profilers.
In den 60er Jahren war das.
Ja, um Gottes Willen, da gab es das.
Da ja, wie gesagt, also erst zum Ende der Ermittlungen hin gab es sowas wie DNA-Analysen. Ja, und die haben halt dazu geführt, dass man diesen Albert DeSalvo erstmal als den Verbrecher, den Schuldigen hingestellt hat. Obwohl die Familie bis heute halt sagt, naja, ja, es mag sein, dass der ein, zwei der Opfer vergewaltigt hat. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass er sie auch umgebracht hat.
Ja.
Hey, das ist auch etwas gefährliche
Beweisführung da.
Ja, gefährliche Beweisführung. Ich will
aber,
auch nicht.
Aber sag mal ganz, heißt das, es ist kein Dokudrama, sondern es ist quasi inszeniert
alles? Genau, ist alles inszeniert. Ja. Mhm. Ich habe noch nicht gesehen, ich interessiere mich aber. Ich habe schon hier und da ein bisschen was gelesen und interessiert mich trotzdem.
The Pornhub Story interessiere ich
mich. Und da interessiere ich mich auch für diese Dokumentation Money Shot. The Pornhub Story ist erst seit gestern bei Netflix und ich habe auf jeden Fall Lust drauf. Ich bin gespannt, was sie da zutage fördern.
Ja.
Ja. Weil es auch gar nicht so unkritisch sein soll, was eben diese Dokumentation
da unterstellt. Kannst das ja nicht. Also das wäre ganz schön albern, das total unkritisch zu machen.
Ja, genau.
So ein Thema.
Genau. Also es wird auch darum gehen.
Ich dachte, Pornhub gehört immer, dass das alles zusammengehört. Diese ganze RedTube, Pornhub,
YouPorn. Nee, ich glaube, diese Tubes, die gehören alle zusammen. Wie es bei Pornhub aussieht, weiß ich nicht.
Okay. Aber ich finde das sehr interessant. Ist es nur ein Film?
Ja, oder ist eine Dokumentation.
Gucke ich mir an.
Ja, und ich bin auch gespannt. Also ich habe auch Lust drauf. Ja. Darf halt nur nicht irgendwie zu einem Zeitpunkt sein, in dem die Kinder wach sind oder nicht.
Ich glaube, so explizit wird das wahrscheinlich nicht sein.
Ja, so, und jetzt kommen wir schnell zu den Kinostarts.
Ja.
Ja.
Was haben wir denn da?
Da haben wir unter anderem einen Film namens 13 Exorcisms. Da geht es um eine junge Schülerin einer Priester- oder beziehungsweise katholischen Schule, die, in der Halloween-Nacht hat sie mit Mitschülern zusammen einen besessenen Mörder angerufen. Und jetzt ist sie offensichtlich auch besessen. Zumindest glaubt
so das einfach
ein,
kannst du gehen.
Ja. Zumindest glaubt das ein Priester von der Schule, an der sie halt ist. Und möchte jetzt auf Teufel komm raus den Teufel aus ihr austreiben. Ja.
Mhm.
Während die Schulpsychologin eigentlich glaubt, dass das ganz andere Ursachen hat. Ja.
Das sieht nicht amerikanisch aus. Ist das ein europäischer Film?
Spanisch.
Aha.
Ja. Und naja, die Erzieherin glaubt halt, dass das alles eher wenig mit wirklich einem Dämon, der ihren Körper in Besitz genommen hat, zu tun hat, sondern eher mit einer Religion, die halt auf Schuldgefühle und Angst und sonst irgendwie aufgebaut ist. So, ne?
Ganz gefährliche Situation.
Ja.
Gerade wenn man weiß, dass jetzt gerade, habe ich glaube ich gestern gerade erst gelesen oder vorgestern, dass es Patienten gibt, Patienten in der Psychiatrie oder innerhalb einer Therapie, die nicht wissen, dass ihre Therapeuten auch nicht ganz dicht sind. Oder irgendwelche Verschwörungsfanatiker.
Aber
die fangen den anderen, ihren Patienten einzureden, dass sie irgendwie von irgendwas besessen sind. Und
so. Aber es gibt doch dieses Klischee, dass man halt Psychologie studiert, um halt mit seinen eigenen Dämonen fertig irgendwie zu
machen. Ja, also das will ich auch gar nicht mal, auch wenn das unglaublich plump klingt, aber ich glaube, da im Kern ist da was Wahres dran. Zumindest alle, die ich in dem Zusammenhang kennenlerne, erzählen sowas in der Art. Ne?
Sopranos hat's mir auch 6 Staffeln vorgelebt.
Ja? Nö, 6? So lange reden die so lange?
Naja, aber
wir reden doch nur eineinhalb
Jahre. Melfi sitzt doch irgendwann selbst bei ihrem Therapeuten.
Ach ja, stimmt.
Bei hier Bogdanovic.
Ja, ja, richtig.
Ja, oder? Ja, so. Dann kommt ein Film, auf den bin ich wirklich schon seit ein, zwei Jahren sehr gespannt. Es ist ein alter Film. Er wird jetzt, er ist aus dem Jahr 1973 und wird jetzt nochmal neu aufgeführt. Er heißt Ganja and Hess und geht, handelt von einem Anthropologen, der von seinem Assistenten irgendwie vergiftet wird und jetzt so eine Art Vampir ist. Ja. Und sich dafür aber auch an seinem Assistenten irgendwie rächt, der vom Regisseur des Films gespielt wird. Jetzt taucht aber dann noch die Frau des Assistenten auf und lässt sich halt auf ein kurioses Bündnis mit dem Anthropologen ein, die halt erforschen wollen, wie viel Macht so ein Blut in sich birgt. Und das ist halt Blaxploitation.
Ich wollte gerade sagen, ist das Blaxploitation
oder ist es ernst? Das ist alles. Also es spielt mit Blaxploitation, das spielt mit Vampirhorror, das spielt mit Sex, Religion und afrikanischer Kultur. War lange Zeit nur verstümmelt, irgendwie erhältlich. Und erscheint jetzt erstmals in einer restaurierten Fassung, die auch ungeschnitten ist. Und nur für kurze Zeit irgendwie im Kino läuft. Und auch wahrscheinlich nur in Programmkinos.
Ja,
und ich habe in Sieges habe ich halt eine Dokumentation gesehen, 3 Stunden lang, glaube ich, geht die. Woodlands, Dark and Days Bewitched, A History of Folk Horror. Wo halt wirklich mal die gesamte Geschichte von Folk Horror aufgezogen worden ist. Also halt auch, also wo es halt um Filme geht wie The Witch oder Wicker Man.
Oder Darkman oder
so. Und so weiter. Und wie das halt alles zusammengekommen ist. Und da war dieser Film, gilt als ein guter Vertreter. Und ich fand den sehr interessant, was zu diesem Film erzählt worden ist, was diese ganzen Talking Heads da zu dem Film erzählt haben. Und ich find's sehr geil, dass der Film jetzt erhältlich ist.
Und ich freue mich, dass ich offensichtlich noch nie von diesem Film gehört habe und jetzt.
Aber du kennst den Hauptdarsteller, das ist nämlich Dwayne Jones, der Hauptdarsteller aus Night of the Living Dead, der Schwarze.
Ach nee.
Ja.
Der ist aber ganz schön schnell, ganz schön alt geworden.
Naja, gut, ne?
Wann war das? 64? Nee, 66, ne?
66 oder 68? Eins von beiden, aber das war halt jetzt dann 73, ne?
Ein paar Jahre später?
Ja.
Krass, ich hätte ihn nicht erkannt. Sehr heftig.
Ja.
Okay.
So, und dann haben wir noch Inside. Ein Film über einen Dieb, der in eine wirklich tolle Wohnung einbricht, um ein paar Bilder zu klauen. Aber plötzlich geht die Alarmanlage, hat einen Kurzschluss oder irgendwie so eine Art Misskontakt und er ist in dieser Wohnung eingeschlossen und
kommt
da nicht mehr raus.
Klingt wie der perfekte Film für mich, aber?
Aber, ja, ich muss sagen, er ist ein bisschen lang und ich verstehe, was der Regisseur macht oder machen möchte. Er möchte natürlich das Gefühl von Willem Dafoe, was Willem Dafoe halt in dieser Isolation hat, möchte er natürlich auf den Zuschauer übertragen und deswegen ist dieser Film halt schon sehr. Ich will nicht sagen langweilig. Langweilig ist immer das falsche Wort, aber er ist sehr zähflüssig und langwierig und so weiter. Und wir erleben halt Dafoe, der halt gewisse Sachen macht und trotzdem aber auch gewisse Sachen nicht macht, wo ich mich halt frage.
Also Sachen, von denen du denkst, warum macht er nicht das jetzt?
Genau, warum macht er nicht das und das jetzt? Also
ja, das ist immer schade, wenn man.
Man muss sich halt so ein bisschen damit abfinden, dass das halt alles schon irgendwie mit der Auseinandersetzung, was mache ich hier, wie werde ich mit dieser Zeit klarkommen? Und ein bisschen Kunst soll halt auch mit rein gewoben werden. Also über die Haltbarkeit von Kunst. So. Ja, wie gesagt, ein bisschen umständlich, ein bisschen sperrig an manchen Stellen und fühlt sich für mich ein Tick zu lang an.
Wie lang ist er denn?
Na, der ist
ich habe irgendwie 105 Minuten gelesen oder irgendwas.
Er ist gar nicht so lang.
Und aber er fühlt ja sich halt einfach lang an.
Und das ist nämlich dann eine gefährliche Kombination.
Ja.
Du hast einen Film, der eigentlich eine vernünftige Länge hat. Aber er ist halt nicht kurzweilig.
Genau.
Und das ist, und ich sehe das ja ähnlich. Ich verstehe das ja auch, wenn irgendwas langweilig sein soll. Siehe Darkstar, siehe er mit seinen Gummiaugen, um ein bisschen Spaß zu machen. Keiner hat mehr Bock drauf. Das brauchst du auch natürlich. Aber auch das kannst du erzählen, ohne dass es den Zuschauer auf eine Art und Weise langweilt, die dem Film schadet.
Ja, oder halt so ein bisschen frustet. Oder irgendwie so ein bisschen so wegstößt, so von wegen, oh ja, jetzt
ey. Aber es ist schade, das war so, als ich das gelesen habe, dachte ich, oh geil, das wird ein Film für dich, für mich.
Ja, also ich finde die nicht schlecht, ich finde aber auch nicht wirklich so überragend oder besonders so, ne? Also wie gesagt, für mich zieht sich dieser Film halt dann doch ab einer gewissen Stelle
und ich muss mich halt auch fragen, nur um die Aussage zu tätigen oder die Frage in den Raum zu stellen, was bleibt von Kunst, ob das wirklich alles so sein muss. Aber Dafoe ist wieder cool.
Wie alt ist Dafoe mittlerweile, sag mal? Wow. Der muss auch schon Mitte 70 sein, oder?
Ich gucke gerne nach. Ich habe natürlich seine Geburtsdaten nicht im Kopf.
Wie alt ist Willem Dafoe? 67 erst.
Erst.
Ja, also bei dem, den kannst du ja wie optisch ganz schwer einschätzen, wie alt er ist. Der sieht ja schon seitdem er 30 ist so komisch aus. So, weiß
ja gar nicht. Ja, ja, okay, auch wahr,
ja. Ja, ich meine, überleg mal, wie der bei Platoon aussah. Das ist jetzt auch nicht, gar nicht riesig anders als heute.
Ja.
Weil ich liebe den trotzdem.
So, dann kommt ein Film, den möchte ich euch ans Herz legen, denn er ist so schön wie auch traurig. Aber ich finde, er macht auch ein paar schöne Themen auf. Er heißt Broker, ist der neue Film von dem Regisseur Corey Eder, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und hier geht es um eine junge Frau, die ihr Baby in einer sogenannten Kinderklappe abgibt.
Ich wusste gar nicht, dass das in Korea auch gibt. Ich dachte, das wäre so ein typisch deutsches Ding, nachdem wie viele Leute sich damals darüber aufgeregt haben.
Ja. Und eigentlich sollte dieses Kind über diese Kinderklappe in einem Waisenhaus landen, aber es gibt da zwei Männer namens Sang Hyun und Dong So, die halt dieses Kind an sich nehmen und sich sagen, ey, bevor das in dieses ganze Waisenhaussystem geht, versuchen wir es an eine Familie zu bringen. Also wir versuchen dieses Kind irgendwo in der Familie unterzubringen bei Leuten, die sich darum kümmern möchten.
Wie Shazam quasi.
Und genau.
Kommen wir auch noch hin.
Und natürlich ist es ein Vorteil, weil für so junge Kinder, für so richtige Säuglinge werden halt 10 Millionen Won in der Regel gezahlt. Ist natürlich eine nette Stange Geld, die man dann nebenbei auch verdient.
Weiß man, was das ist?
Was es umgerechnet ist? Ja. Nein, aber für die ist es offensichtlich sehr viel. Ja. Und dementsprechend, ja.
Wahrscheinlich sind so 10.000 Euro oder so.
Und die Mutter hat aber einen Zettel bei dem Säugling gelassen, dass sie zurückkommen wird, um das Kind abzuholen.
Soweit habe ich noch geguckt übrigens.
Ja.
Dachte ich, nee, das ist mir doch so schwer gerade.
Nur wir erfahren im Laufe des Films, dass es halt von 40 Müttern original 39 eben nicht machen. Sondern halt eine
lediglich
zurückkommt. In der Regel zurückkommt. Aber die junge Frau kommt zurück und begibt sich jetzt mit diesen beiden Männern auf einen Roadtrip durch Korea, um ihr Kind quasi an lukrative, aber auch fürsorgliche Eltern loszuwerden.
Okay, dann wissen wir ungefähr, wo der Film auch endet.
Ich weiß nicht, wo der Film endet. Ich habe auch noch nicht ganz geschafft. Mir fehlt noch ungefähr eine halbe Stunde, was ein bisschen schade ist. Aber ich muss sagen, bis dahin finde ich den Film echt bislang sehr gut. Er hat mir sehr gut gefallen. Er ist mir sehr ins Herz gegangen. Er stellt ein paar schöne Fragen in den Raum, weil es unter anderem noch zwei Polizistinnen gibt, die halt diesen Kinderverkauf halt verfolgen. Also sie sind den beiden.
Also es ist illegal eigentlich.
Genau. Sie sind den beiden Männern auf der Spur und diesen Broken, so gesehen, weil die eine Provision dafür.
Das ist der Babybroker.
Ja, genau.
Ach, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was die Bedeutung dieses Namens
ist. Die Männer wollen natürlich das Geld, den Großteil der Mutter zukommen lassen, aber natürlich kriegen die einen Schnitt. So. Ja, obwohl sie auch persönlich motiviert sind. Also jeder von beiden hat unterschiedliche Beweggründe, um halt eben das Kind an die Familie zu bringen und halt das Geld zu kassieren. So. Ja. Und wie gesagt, da sind noch zwei Polizistinnen dabei, die halt eben diesen Menschenhandel, so gesehen, verfolgen. Parallel dazu gibt es aber auch einen Mordfall, der auch noch in diese ganze Geschichte mit reinspielt. Mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Und trotzdem fand ich es interessant, weil diese junge Frau wird immer wieder damit konfrontiert, dass sie das Kind ja wegwerfen wollte. So.
Ja. Was nicht der Fakt ist, weil sie sagt, glaube ich, ne? Sie gibt das Baby ab, aber sie sagt es dann auch noch, ich komme zurück, oder?
Ja, genau, sie sagt, sie kommt zurück. Aber wie gesagt, der Song Do sagt halt, in 40 Fällen kommt eine zurück. So. Mhm. Und sie wird halt dann damit konfrontiert, oder immer wieder damit konfrontiert, warum sie das Kind wegwerfen wollte, ja, und zum Beispiel nicht vorher abgetrieben hat. Mhm. Woraufhin sie die Frage stellt, was ist jetzt schlimmer, das Kind umzubringen oder jetzt halt einfach nur in die Obhut eines anderen zu geben? So. Also warum sollte das jetzt irgendwie schlimmer sein? Und warum werde ich eigentlich nur die ganze Zeit gefragt, was ist mit dem Vater? Würdest du diese Fragen auch an den Vater richten und so weiter? Ja, also ich finde, der Film macht spannende Themen auf. Und was ich ganz schön finde, was ich wirklich toll finde, wie auch schon bei Shoplifters, interessiert sich Koreeda halt eben für diese Figuren und zeigt sehr viel Mitgefühl für alle Beweggründe und so weiter. Er verurteilt diese Figuren nicht, sondern lässt diese Figuren untereinander ausdiskutieren, was hier wirklich besser ist oder wer hier wirklich besser oder schlechter handelt als der andere. Hm. Und das muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen, denn diese Menschen sind nicht frei von Fehlern und diese ganze Aktion ist nicht frei von Fehlern, beziehungsweise ist moralisch wie rechtlich in Frage zu stellen. Aber gleichzeitig, naja, was wird man selbst tun, wenn man in den entsprechenden Positionen ist und so weiter. Mhm. Und ich finde halt, der blickt halt sehr angenehm neutral auf diese Figuren, überlässt dem Zuschauer, was er zu denken hat, und lässt sie nicht zu irgendwelchen Monstern werden. Und es gibt dann wirklich ein paar schöne Szenen, die so ganz banale Dinge beinhalten, wie die fahren einfach gemeinsam mit ihrem schrottigen Bus, mit dem sie die ganze Zeit durch die Gegend fahren, fahren sie in eine Waschstraße. Ganz herzlicher und ganz toller Moment, wo ich wirklich sehr, sehr ergriffen war. Und ich freue mich schon jetzt, den nachher zu Ende zu schauen. Also ich habe noch ungefähr 20 Minuten.
Ach so, ah, okay.
Und hat mir sehr gefallen. Hat mir sehr gefallen. Ja,
klingt super interessant.
Und ist auch nicht so depressiv unbedingt, wie man vielleicht irgendwie denken
möchte. Ja. Also du hast es ja auch bei The Whale gesagt, ne, als ich dich gefragt habe, so kann ich mir den angucken. So, Aber ich habe The Whale jetzt auch irgendwie vor ein paar Tagen geguckt, auch total begeistert. Also,
findest du?
Ja, warst du? Ja. Mochte ich richtig gern. Aber der hat mich auch nicht gebrochen.
Nö.
Der war auch eher positiv, obwohl da so viele schlimme Dinge passieren, aber dadurch, dass Fraser halt so viel Würde besitzt oder so viel betont positive oder sich selber überredet, das alles positiv zu sehen, macht's halt nicht ganz so schlimm, als wenn er die ganze Zeit leiden würde zum Beispiel oder ein Kind wäre oder so.
Ja, aber ich finde, Fraser strahlt die Würde aus oder gibt der Figur die Würde, die Aronofsky ihr nicht gönnt. Ich finde, Aronofsky stellt diese Figur an manchen Stellen zu sehr aus.
Ja gut, können wir auch noch mal drüber reden.
Wir wollen noch über
Shazam.
Genau, und dann kommt halt der große Blockbuster diese Woche noch, beziehungsweise der größte Film diese Woche, Shazam 2 Fury of the Gods, der nahtlos an den ersten Teil anknüpft. Aber was
nur die Kinder sehen ein bisschen älter aus.
Ja, aber die Prognosen sehen ja nicht gut aus für den Film. Ne?
Wieso?
Also ich habe jetzt schon so ein paar Kinosäle gesehen, da ist die Auslastung nicht besonders groß und die Experten in Amerika prognostizieren dem Film auch kein hohes Einspielergebnis. Was ein bisschen schade ist.
War der erste denn?
War auch kein großer Hit. Also der war okay. Das ist aber
komisch, weil ich kenne niemanden, der den ersten nicht mochte. Ich rede nicht davon, dass das Thema ist nicht unser Alter. Das ist 15 bis 18 oder bis 20. Und dafür finde ich den super. Ich mochte auch den ersten. Ich hatte echt Spaß mit dem ersten. Ich habe den nur danach nie wieder geguckt, was mir aufgefallen ist, oder hatte nicht die Motivation. Und hier war ich neugierig, ob die Erfahrung die gleiche ist wie beim ersten für mich. Und es war genauso.
Ja.
Ich finde, der macht über ganz weite Strecken. Der hat mal in der Mitte so ein paar Momente, wo es ein bisschen langweilig wird. Aber ansonsten ist der einfach nur total sympathisch, nett, witzig, unterhaltsam. Ein bisschen mal nach Zahlen hier und da. Klar, aber insgesamt total positiv und schöner Fantasy-Action-Film.
Ja, also kurz zur Geschichte. Es geht halt darum, dass Billy Batson jetzt versucht, die Superheldenfamilie, die er neu gegründet hat, mit der Kraft des Shazam, versucht er jetzt halt zusammenzuhalten. Aber es treten plötzlich die Töchter von Atlas auf den Plan. Die wollen nämlich genau seine Kräfte zurückhaben, weil das sind nämlich die Kräfte, die damals ihrem Vater Atlas geklaut worden sind und jetzt versuchen sie halt.
Und die Götter sind
ja, genau.
Helen Mirren und
Lucy Liu und Rachel Zegler.
Ja, die kannte ich noch nicht so gut.
Aber ja, das ist die junge Dame aus West Side Story von Steven
Spielberg. Ja, die hat wahrscheinlich eine große Zukunft für sich, aber ja.
Ja, und ich muss auch sagen,
Helen Mirren, super, macht das wieder super. Der nimmt das alles ab.
Ich muss auch sagen, ich bin größtenteils bei Andy, der war sehr sympathisch und macht humortechnisch genau da weiter. Ich habe den Film sehr viel mit Ant-Man während des Schauens abgeglichen, weil ich mich gefragt habe, warum gefällt der mir jetzt ein bisschen besser als Ant-Man? Und er ist halt einfach lustiger.
Der neue Ant-Man.
Ja, genau, der neue Ant-Man. Und auch die Künstlichkeit in diesem Film, das Finale, das CGI-Finale, das stört nicht. Es wirkt alles künstlich, aber es passt alles zusammen.
Es nimmt sich ja auch nicht ernst.
Es nimmt sich auch nicht ernst.
Der Film fängt an mit einem Typen in einem Museum, der drei Sätze von sich gibt. Und dann merkst du sofort, ach, so ein Film ist das.
Ja.
Ach so, das ist alles nicht so ernst.
Und es hält der Film eigentlich ganz gut bei. Wie gesagt, der CGI-Showdown ist meiner Ansicht nach ein bisschen zu lange.
Ja.
Wie du sagst, es ist ein bisschen mal nach Zahlen. Aber ich finde halt durch
die... Du hast vieles auch schon mal gesehen,
genau.
So ein bisschen.
Ich finde aber, dass durch die Figuren und vor allem durch hier die Figur des Freddy, der gespielt wird von Jack Dylan Grazer, das ist der junge Mann mit der Krücke,
nicht der heimliche Hauptdarsteller.
Das ist der heimliche Hauptdarsteller. Der kriegt deutlich mehr Screentime als zuvor und wird auch von der Figur her deutlich mehr beleuchtet. Und dementsprechend, ja, ey, ich fand den jetzt wirklich in Ordnung. Also,
lass uns den nicht kleiner machen, als er ist. Er ist nicht unbedingt für uns, aber selbst wir wurden gut unterhalten.
Genau.
Und du kriegst sowas in der Form von Qualität, in der Form von Humor, wo wirklich kaum Rohrkrepierer dabei sind. Das ist ja das Schlimmste, was für einen passieren kann. Von Adam Sandberg, ne, der Norwegier der Schwede und so, das ist ja sein Dritter jetzt.
Ja.
Denkst du, und das merkst du auch, dass da so Horrorelemente so leicht drin sind.
Aber nicht mehr ganz so stark wie im ersten.
Natürlich nicht. Aber ich finde das, mich freut das einfach, mich freut das in ganzer Runde für alle Beteiligten Und für den Regisseur, und das, wie gesagt, da sieht man auch wieder seine berühmte Ehefrau am Anfang kurz mal in so einem Auto, wo du denkst, ah, das ist die aus Lights Out, alles klar. Und er selbst wird auch noch mal irgendwo gepackt von so einem Monster. Nee, das ist echt Marvel-eske gute Humorunterhaltung oder so wie unterhaltsam wie Marvel früher war, zu guten Zeiten.
Ja, also ich, wie gesagt, ich fand es auch erstaunlich, dass mir der Film so deutlich besser gefallen hat als Ant-Man, obwohl er auf dem Papier echt nicht so viel Herausragendes macht.
Und weißt du, was der auch anders macht? Im direkten Vergleich oder Kontrast zu Filmen, die jetzt sagen, oh, wir wollen jetzt aber noch mal irgendwie modern sein, also packen wir ein schwules Pärchen da rein. Du denkst, oh ja, ich finde das ja gut, aber macht das bitte nicht so plump und so durchschaubar, dass es nur deswegen da drin ist. Hier gibt es eine Szene, wo die Kinder dann als Superhelden vor ihren Eltern oder Aufziehenspersonen stehen und sagen, okay, wir müssen uns jetzt outen, wir müssen euch was beichten. So stehen sie in Superheldenkostüm und der Mexikaner, I'm gay und alles zusammen. Ja, wir wissen das, das wissen wir doch. Also, oh, okay, alles klar, okay. Und weiter
geht's.
Das sind so sympathische Sachen. So, aber ich habe das am Anfang gedacht, wo er sich so, da guckt er sich doch so Magazine an.
Ja.
Genau, da dachte ich so, ah, war das eine Anspielung oder nicht? Sehr sympathisch.
Ja, also, muss ich auch sagen, ich war überraschend schön unterhalten von Shazam 2 und ich hoffe, euch wird's ähnlich
jeder gehen. Also ich würde sagen, jeder, der den ersten cool fand, wird den
zweiten. Genau, also ich denke auch, wenn ihr den ersten mochtet, werdet ihr den zweiten auch mögen. Wer den ersten nicht mochte, der muss in den zweiten nicht rein.
Wer den ersten nicht sich angucken möchte, soll sich nur die Szene angucken mit dem Klavier.
Oder wo sie im Supermarkt Bier aus dem Supermarkt Bier holen. Da habe ich sehr gelacht. Ich habe den ja noch mal vor dem ersten geguckt, also jetzt vor dem zweiten, habe ich mir den noch mal angeguckt, den Shazam, den ersten. Und ich musste sehr lachen bei der Bierszene.
Der hat einen guten, Sandberg, keine Ahnung, der hat einen guten Humor.
Ja. Gut, ist natürlich immer wieder ein bisschen auch in der
Schwerst depressiv, der Typ auch, ne?
Ja.
Ja. Er hat einen YouTube-Kanal, wo er oft erzählt, ob man damit überhaupt arbeiten kann, ob man damit überhaupt einen Film drehen kann. Und erklärt dann, dass es tatsächlich geht. Was ich persönlich auch denke, so, wow, okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist ein absolutes No-Go-Kriterium in so einer Verantwortung, weißt du?
Weißt du, was ich nicht gedacht hätte?
Na?
Dass wir tatsächlich doch weit über eine Stunde haben.
Anderthalb haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir auch endlich.
Jetzt müssen wir Schluss machen. Vielen Dank, Andi.
Gern geschehen.
Vielen Dank euch da draußen. Ich hoffe, ihr hattet hier eine hübsche, kleine, nette Zeit. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns morgen Abend bei Filmfights sehen. Und ansonsten, ja, vielen Dank auch an alle Menschen im Supporters Club. Wenn ihr Mitglied werden wollt, dann schaut doch gerne mal da vorbei. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns auch nächste Woche in alter Frische. Oder eben in völliger Leidenschaft für das Thema Film und Kino.
Muckis, sehr gut.
Muckis?
Ja, so ein bisschen. Wie hast du das damals bei Batman gesagt? Der wirkt so. Der neue Batman, der wirkt so straff.
Nee, was hast du gesagt?
Straff, habe ich gesagt.
Nee, irgendein komisches Wort hast du benutzt.
Egal.
Balki, glaube ich. Egal. Ja. So, wir sagen jetzt tschüss. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.